In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? In diesem Business ist es schwer, Kolleginnen als Freunde zu bezeichnen, aber ihn würde ich in jeder misslichen Lage anrufen, weil ich weiß, dass er sofort da wäre und mir helfen würde. Freundschaft hat bekanntlich nichts mit Quantität, sondern mit Qualität zu tun. Wir sehen uns zwar nicht so häufig, wie ich es mir wünschen würde, aber wenn, ist es immer großartig. Meinen heutigen Gast kenne ich nun schon eine ganze Weile. Er hat als Jugendlicher in einem schwarzen Zimmer gehaust, ist ein absoluter Badewannenliebhaber, gibt in Formularen TV-Fuzzi als seinen Beruf an und steht für die innovativsten und unterhaltsamsten Shows im deutschen Fernsehen. Der Quotengarant mit der einzigartigen Lache und dem längsten Hals außerhalb des Tierreichs ist aber nicht nur ein großer Entertainer, sondern glaubt an den Nachwuchs und investiert gerne in clevere Ideen und die Zukunft. Er ist der tiefgründigste Quatschkopf, den ich kenne. Herzlich willkommen, Schokoladenpapst Joko Winterscheid.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Na, ich freue mich.
Nee, ich finde es total schön, wenn du so anfängst, können wir von mir sofort aufhören, weil besser wird's, glaube ich, nicht mehr.
Doch, das Schöne ist ja, es wird, also das Geile ist
ja... Also für mich
ja,
vielleicht.
Nein. Es wird auf jeden Fall... Joko.
Bitte.
Gibt es einen Film, den du als den Film deines Lebens beschreiben würdest oder einen Film, den du gerne guckst, wenn du an Filme denkst?
Den ich gerne gucke.
Also der ein wohliges Gefühl.
Ja, bei mir waren es immer, ich weiß nicht, ob man muss dazu sagen, ich hatte eine sehr intensive Filmzeit mit Felix, den kennst du ja auch,
ja, meinem besten
Freund Felix. Als wir damals in Hamburg in der WG gewohnt haben, da sind wir immer zum Winterhuder Marktplatz gefahren.
Ja.
Da war diese Riesenvideothek.
Stimmt, das erinnere ich noch.
Und daneben konntest du so ein Croque Monsieur kaufen. Und dann haben wir uns immer Filme ausgeliehen übers Wochenende. Und einer der, glaube ich, für mich immer noch beeindruckendsten Filme, die ich jemals gesehen habe, war mit Jim Carrey. Oh, der hat ja so einen Blumentopf auf dem Kopf auf dem Filmplakat.
Adaptation. Oh,
ja,
das ist ja spannend.
Den fand ich Wahnsinn.
Aber weil The Adaptation ist ja so ein Film, der geht von hinten durch die Brust und durchs Auge und man versteht eigentlich die Hälfte des Films
nicht
so
richtig. Nee, gar nicht, aber bei genau diese Faszination. Also ich finde, glaube ich, immer Filme, die eine gewisse Komplexität haben, wo ich auch, glaube ich, nicht alles geblickt habe, das sind die Filme, die mich faszinieren. Ich habe in meiner, mit einer guten Freundin, habe ich mal zwischen den Weihnachtsfeiertagen vor Jahren Inception gesehen.
Oh.
Und kennst du so Freunde, die einschlafen, wenn man Filme guckt? Hasse ich wie die Pest.
Echt?
Mag ich gar nicht. Menschen, die, wenn ich mit Menschen einen Film gucke und die pennen ein.
Also privat oder?
Privat.
Also ist das schon mal passiert, dass hier nur im Kino, in dem die eingeschlafen ist?
Ja, Paul Ripke ist schon mal im Kino neben mir eingeschlafen.
Okay, Jetlag. Aber der war
dann... Nee, aber der war auch eine sehr schöne Geschichte.
Kannst du gleich erzählen, aber erst mal die andere Geschichte.
Genau, und die ist am Anfang von Inception eingeschlafen. So,
nee.
So, und jetzt kommt's und ist am Ende wach geworden, ja, und dann kommt ja der Moment, wo irgendwie hier die Coin geflippt wird, dieser Kreisel sich dreht,
ja, genau.
Und dann sagt sie nur, also den Film habe ich nicht verstanden.
Oh.
Und da habe ich nur gedacht, ja, du hast ihn ja auch gar nicht gesehen, aber auch Inception ist ja jetzt kein Film, wo man sofort irgendwie, also mich fasziniert eher so eine Welt, die aufgemacht wird, die so, also da fasziniert mich, dass da jemand gewesen ist, dessen Gedanken so crazy verrückt sind, dass er es aber trotzdem hinbekommen hat, sie aufzuschreiben und es dann noch jemanden gab, der in der Lage war, diese verrückten Gedanken bildlich umzusetzen und das ist ja manchmal auch, lies ein gutes Buch und schau dir einen Film an, da weißt du manchmal, wie schwer es oder wie leicht es ist, was richtig zu verkacken.
Ja.
Und wenn du dann aber in die Position kommst zu sagen, ey, da hat jemand ein unfassbares Drehbuch abgeliefert und dann kommt noch jemand und setzt dem noch die Krönung auf, indem er dieses Drehbuch auch noch umgesetzt bekommt, in genau der Art und Weise, irre.
Aber ich finde das auch total geil, weil du gerade Inception sagst, der Christopher Nolan ist ja so und so davon, sag ich mal, geprägt und vor allen Dingen darauf bedacht, dieses Raum-Zeit-Thema, ob das jetzt Interstellar ist oder auch Tenet.
Interstellar habe ich mir angeguckt bei Duell um die Weltreisen irgendwann. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, ob du eine Erklärung dafür hast, aber ich heule im Flugzeug.
Ich auch.
viel schneller.
Ich auch.
Aber das muss irgendwas.
Aber das ist ja immer noch, also ich heule sogar bei Actionfilmen, ne? Also der Duell um die Welt, da kann ich dir was erzählen. Ich bin, als Ralf Acapulco in Tokio unterwegs war, bin ich zurückgeflogen und ich habe dann im Flugzeug gesessen und habe meinen Film geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, der war mit Gerard Butler, habe ich glaube ich schon mal erzählt. So ein Actionfilm, der war jetzt nicht so super cool. Und ich habe geheult und die Stewardess kam so auf mich zu und wollte mir was zu trinken anbieten und ich habe so, und dann lief mir die Suppe so unter. Ich glaube, die hat gedacht, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber das geht ja auch so. Du heulst dann
100%.
Auch.
Und bei Interstellar bin ich...
Hat sich zerrissen.
Hat mich komplett zerrissen.
Ach, wie cool. Ja, aber das ist... Ich finde das ja so... Also ich weine ja mittlerweile im hohen Alter gerne. Ich finde das ja super. Es gibt... Also ich, wenn ich jetzt bei Dreharbeiten bin, so wie wir sind jetzt ja gerade bei Joko und Klaas gegen ProSieben in München und haben da eine schöne Zeit. Aber da ist es auch so, wenn ich dann abends zum Runterkommen irgendwann mir das angucke, dann geht das bei mir auch los. Und dann geht gar nichts mehr. Das
aber guckst du noch viele Filme? Also findest du da, weil mein größtes Problem ist tatsächlich, ich habe ja sogar zum Einstieg gesagt, ey, ich komme gerne in einen Podcast, sehr, sehr gerne, aber ich bin halt einfach nicht der Filmtyp, weil ich gefühlt auch, also ich könnte dir nicht sagen, wann ich den letzten Film so richtig, also
komplett gesehen hast.
Komplett gesehen habe. Das ist echt lange her. Also
nee, ich habe da schon Bock drauf, aber ich bin mittlerweile auch viel selektiver geworden, ne? Einfach aufgrund der Zeit, genauso wie bei dir.
Ja, aber ich habe, also hier, Tenet habe ich zum Beispiel, glaube ich, seit 3 Monaten runtergeladen und bin noch nicht dazu gekommen.
Da musst du gucken.
Ja, also aber du willst es ja dann auch genießen. Also ja, du willst den Moment ja haben, dass du, und ich glaube, da ist mittlerweile die Erwartungshaltung von mir an diesen Film und an den Moment, der passieren muss, so hoch, dass ich die Angst habe, dass das abermals eine, vielleicht, oder nicht abermals, sondern eine Enttäuschung werden könnte, sich dieses Ding anzugucken.
Nee, aber ich glaube, also wenn du Inception gut findest und Interstellar, dann wirst du den auch auf jeden Fall gut finden. Ja, der hat schon ganz viel von den anderen beiden, ne? Der ist auch ein bisschen crazy und vor allen Dingen, wie du gesagt hast, dass der das zu Papier bringt und dann auch dreht, ne? Also da gibt's ja eine ganze Sequenz, vor allen Dingen das Finale, das läuft rückwärts und parallel und du sitzt und denkst so, what the fuck?
Aber hast das ist doch gemacht. Aber wie geht? Also da frage ich mich ernsthaft, was ist das so vergleichbar mit Jahrhundert Musikern, die dann irgendwie die Alben raushauen in einer Qualität, wo man sich fragt, wieso kriegen die das hin und andere nicht? Also das ist schon...
Ja, ich glaube, es gibt immer Ausnahmetalente.
Ja, also aber was für Absurde, und das finde ich so krass, und man kennt es ja nur im Kleinen so aus unserer Fernsehwelt, wenn man irgendwie eine Idee hat und die soll umgesetzt werden. Und da denke ich mir so, wenn das manchmal schon irgendwie in die Hose geht, und wie komplex diese Gedankenstrukturen auch sein müssen von so jemandem wie Nolan, der dann da sitzt und sagt, ah ja, und dann und du musst ja auch das den Leuten erklären können.
Also ja, und vor allen Dingen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also das Runterschreiben ist ja eine Sache, das Drehen ist noch eine andere, aber dann im Schnitt nicht den Überblick verlieren. Oh Gott. Weil der dreht ja nicht, wie wir im Fernsehen, sage ich jetzt mal, genau auf die Minute, obwohl manchmal gibt's ja auch Dinge, die aus dem Ruder laufen, aber der dreht ja bestimmt 20 Stunden Material, dass der nicht sich irgendwann selber fragt, was habe ich da eigentlich gemacht? Ich bringe das jetzt einfach so raus als Kunstwerk.
Ja.
Aber erzähl mal, Paul Ripke ist eingeschlafen.
Ja, Paul Ripke ist eingeschlafen, aber die Geschichte muss ich weiter vorher anfangen. Paul kam tatsächlich aus den USA, wie du richtig vermutet hast. Paul ist jetzt aber nicht der Typ, dem Jetlag irgendwas anhaben kann, komischerweise.
Echt
nicht? Nee, der ist da relativ straight. Also der kommt an und kann ganz normal den Tag leben. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber das kriegt er hin. Ich weiß nicht, ob das seine Formel-1-Experience ist, wo er durch 20 Zeitzonen geflogen ist und immer wieder irgendwie am Start war. Paul wollte unbedingt mal bei Tim Raue essen gehen. Und dann habe ich gewusst, dass Paul kommt. Das war so mit einer, keine Ahnung, Avisierung von 4-6 Wochen oder so. Und habe einen Tisch bei Tim Raue besorgt. Und dann sind wir zu Tim Raue gegangen zum Abendessen. Ich hatte an dem Abend aber noch, weil ich am nächsten Tag habe ich weiß seinen Namen leider nicht, Bumblebee, der Regisseur, der den Transformer gemacht hat.
Ach, Jerry Bruckheimer.
Nee, Bumblebee ist der Sohn von dem Nike-Gründer gewesen.
Der den zweiten, der den Standalone-Film gemacht hat.
Ja.
Oh, ich guck mal nach.
Ich weiß den Namen nicht mehr, aber schau gerne nach, dann erzähle ich die Geschichte weiter. Der war in Berlin, hat den Film promotet und die haben lustigerweise für unseren Podcast angefragt, ob ich Bock hätte, den zu interviewen.
Ach cool.
Und dann haben wir den so eingestreut in den Podcast und das fiel aber alles so in die 3 Tage, wo Paul da war. Das heißt, wir sind abends zu Tim Raue essen gegangen.
Travis Knight,
genau, ja. Den habe ich getroffen und wir sind abends bei Tim Raue essen gewesen und Tim Rauer, Travis Knight soll ich am nächsten Tag treffen. Und du kennst das, man soll sich dann immer den Film ja auch angucken, dass man inhaltlich sehr auseinandersetzt.
Das ist zumindest Grundvoraussetzung.
Grundvoraussetzung, genau. Und das ist ja auch cool, weil man, sonst hätte man ja gar kein richtiges Thema. So, ja, toller Film. Ne? Und man kann sich inhaltlich dann nicht mehr auseinandersetzen. Und dann hieß es, ja, du könntest den Film am Abend vorher gucken. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich am Abend vorher. Meinen Leuten gesagt, so, ey, ich gucke den gerne am Abend vorher, aber ich habe jetzt halt auch einen Tisch bei Tim Rauer. Ist nicht so, dass man jeden Tag einen Tisch bei Tim Rauer kommt. Paul ist aus den USA da, der wollte immer schon mal da essen gehen. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Und dann hieß es von mir so, okay, weißt du was? Wann hast du den Tisch? Ich so, um 7:30. Okay, dann lass uns sagen, um 9 geht der Film an. Weil die wollten um 8 gucken. Und dann hat sie gesagt, auf 9 kannst du schieben. Ich erzähle jetzt wirklich... komm um 9:30 latest und es ist bestimmt auch alles in Ordnung. So, wir saßen bei Tim Rauer. Paul wollte unbedingt, ich glaube, 11 anstatt 7 Gänge bestellen. Ich so, Paul, ich muss um 9 hier spätestens raus. Ich muss eigentlich um 9 in diesem Kino sitzen, im Soho-Haus war das, und diesen Film gucken. Und ich dachte halt, weil wir diese Anfrage von denen hatten, dass wir, dass wir den für einen Podcast haben können, dass der Film nur für mich läuft. So.
Ach, und dann war da die ganze Presse noch dabei. Oh nein.
Pass auf, es wird noch viel schlimmer. Dann saßen wir natürlich da, 11 Gänge in, oder 7 Gänge, lass 7 Gänge gewesen sein, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber wurscht, aber zu jedem Gang Weinbegleitung. Dann war es, Pauls Koffer war nicht da und Pauls Koffer war verschollen. Paul trug kurze Hose und Birkenstocks und er rief mich noch an und meinte, ey Joko, kann ich mit kurze Hose und Birkenstocks zu Tim Raue, immerhin ein Zwei-Sterne-Restaurant, ins Restaurant? Ich so, ich glaube, das ist vollkommen wurscht. Ich glaube, da geht's wirklich darum, dass du die Küche wertschätzt und Tim Raue ist nicht der Typ, der sich da irgendwas drum macht, dass du da nicht im Anzug auftauchst. Okay, aber
außerdem ist das ja Berlin dann gewesen.
Ist auch Berlin gewesen, so natürlich, gehört zu guten Ton, also, dass man da so reinläuft. Und dann war es aber so, dass das Tim Raue am Ende wirklich nach unserem Essen rauskam und nochmal Hallo gesagt hat. Also man muss fairerweise sagen, ich habe über einen Freund, der Tim Rauer kennt, diesen Tisch auch organisiert bekommen und der hat dann auch gesagt, so, ey, vielleicht am Ende kommt er bestimmt noch mal raus, weil Paul riesen Tim Rauer Fan ist und ich auch übrigens. Also es war auch ein Magic Moment, dann mit ihm da kurz zu sitzen und zu quatschen. Und dann hat er gesagt so, Jungs, wisst ihr was? Komm, wir trinken noch eine Flasche Wein. Und dann sagst du ja nicht nein.
Nee.
So, und ich hatte aber ein bisschen Zeitdruck, weil ich wusste, ich muss in dieses Kino.
Und wie viel Uhr war es denn zu dem Zeitpunkt, als ihr die Flasche Wein geöffnet habt?
Ja, ich sag mal so Völler 9. Steven, ich bin um 9:30
ins Kino gegangen.
Ins Kino eingeritten. Voll wie 10 Russen. Oh. Paul auch. Paul war gar nicht eingeladen. Paul hat gesagt so, den gucke ich mit. Dann kam ich da an, die Dame hat auch die ganze Zeit geschrieben, wann kommst du? Ich so, ja, wir zahlen gerade, es gibt irgendwie Probleme, ich musste halt eine Notlüge nach der anderen erfinden. Ich bin im Erdboden versunken und du weißt, ich hasse wirklich nichts mehr als unpünktlich zu sein. Aber das war so, okay, ich muss jetzt Prioritäten setzen. Ich muss morgen diesen, aber ich sitze jetzt hier gerade, jetzt bietet ihr uns neuen Wein. Ah, scheiße, das ist ein Moment, den kann ich nicht absagen.
Nein, kann so, man auch nicht.
Und dann sind wir aber da reingelaufen im Soho-Haus und dann kannst du ja Getränke bestellen. Und sagt sie, möchtest du denn noch irgendwas anderes trinken als das, was wir hier haben? Paul so, ich trinke einen Negroni. Dann bin ich wirklich vor versammelt. Da haben bestimmt 15 Leute 2 Stunden gewartet, dass Joko Winterscheid reinkommt. Ne? Ich bin wirklich im Erdboden versunken. War aber zu besoffen, um das richtig zu überreißen. Soll ich die Geschichte? Du guckst mich gerade so an, als
hätte ich. Nein, ich finde die großartig.
Und bin dann hin und dann meinte sie, da vorne ist das Telefon. Wenn ihr noch was zu trinken bestellen wollt, dann jetzt. Und dann dachte ich mir so, naja. Wenn ich jetzt nur 2 Negronis bestelle, dann sind die ja gleich leer und der Film geht ja ein Stück. Bestelle ich 6. Habe ich 6 Negronis bestellt. Und wir waren die Außerirdischen, die Assis, alle haben uns gehasst, zu Recht, muss ich sagen. Wir haben sie warten lassen und sie haben gesagt, ja, wir fangen gleich an, der kommt gleich. So, alle wussten auch, dass es um mich geht. Und es war wirklich, wir haben Blicke bekommen, unterirdisch. Und dann kam irgendwann noch in dem Film halt der Kellner mit den 6. Wer hatte denn die 6 Negronis hier? Und Paul hier!
Und dann ist Paul
und dann hat Paul den ersten Negroni, jetzt kommt es noch schlimmer, Paul den ersten Negroni getrunken, ist eingeschlafen, logischerweise, der Mann ist an dem Tag aus den USA gekommen und war irgendwie auch ein bisschen drüber und ein bisschen zu betrunken. Und hat dann angefangen zu schnarchen, dass die Lady vom Verleih kam und so, Entschuldigung, könnten Sie Ihren Freund vielleicht wecken, weil es nervt hart, dass der jetzt auch noch schnarcht, der war nicht mal eingeladen. Und ich war wirklich danach, ich habe mich am nächsten Morgen war leicht verkatert. Das Interview hat gut funktioniert. So.
Der Travis Knight ist aber auch nett, ne?
Der war super nett. Aber auch total spannend, weil natürlich als auch der Sohn vom Nike-Gründer per se schon mal, glaube ich, eine nicht ganz so leichte Kindheit. Was willst du erreichen in deinem Leben, wenn dein Vater Nike gegründet hat? So, aber total interessantes, offenes Gespräch und auch ein guter Typ. Und ich habe dann noch zu der Dame vom Verleih gesagt, es tut mir wahnsinnig leid für gestern Abend. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie so eine Wiedergutmachung, weil ich fand es ein gutes Gespräch. Ich meine, sie, naja, das macht gestern Abend nicht ganz gut, aber es war ein gutes Gespräch.
Das
und,
ist ja noch
und danach habe ich nie wieder eine Einladung zu irgendeiner Pressegeschichte gekriegt oder irgendwie Anfrage für, ey, wir haben da einen Star XY, wollt ihr den vielleicht interviewen für einen Podcast? Ich habe keine Ahnung, ob die Story die Runde gemacht hat unter den Verleihern, aber ich glaube schon.
Nee, am Ende geht es ja dann darum, was dabei rauskommt. Aber es ist natürlich schon link, wenn man dann irgendwie so sagt, so nach dem Motto, ne?
Aber ich habe es auch mit Paul letztens nochmal Revue passieren lassen. Wir haben beide Tränen gelacht, weil es war wirklich so, ey, auch so, so die Gänge kamen und ich habe dann halt irgendwann gesagt, sorry, die nächsten drei kann ich nicht nehmen, weil mir wirklich schlecht war von so schnell. Oh
Gott, also hast du mal dieses jetzt noch übergeben.
Aber du hast halt einfach dieses wirklich außergewöhnliche, unfassbar gute Essen und sagst halt so next.
Ja, aber
da,
ja, das darf man auch nicht in der Sekunde.
Das war also im Nachhinein, auf allen Ebenen war das ein richtiger Scheiß.
Ja, also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt auch im Alter, wo ich sehr gutes Essen sehr schätze. Insofern, ich hätte auch den Film abgesagt, glaube ich, für das leckere Essen bei Tim Rauer. Da würde ich auch gerne essen gehen. Ich war in Kopenhagen mit Freunden und da ist ja das beste Restaurant der Welt.
Noma.
Genau, da haben wir keinen Tisch gekriegt und dann waren wir aber in dem Schwesterrestaurant.
Ah, geil.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber das war auch so unfassbar. Hey. Da sitzt du da. Also, man muss dazu sagen, du kriegst ja keine Speisekarte und du weißt ja auch nicht, was das Zeug kostet. Aber du sitzt da. Und dann gibt es so Himbeeren, die sie einzeln so entpflückt haben in so, also so Geschmacksexplosion, wo du zeitweise gedacht hast, wie kommt ihr darauf? Aber wie unfassbar gut, ne?
Aber das ist, ich mittlerweile, also ich liebe auch gutes Essen, wie nichts, also wirklich, ich finde das, also neben all den Sachen wie Konzerte oder auch Kino, ne, fehlt mir Essen gehen unfassbar seit anderthalb Jahren. Oder seit einem Jahr jetzt, das fühlt sich nur noch länger an. Aber ich finde auch so, dass das Gute, und das habe ich irgendwann, ich weiß nicht, ob das die richtige Definition dafür ist, aber dieses unfassbare Premium-Küche in diesem Sternebereich macht sich, glaube ich, dann immer nur, oder differenziert sich nur darüber nochmal, dass die in der Lage sind, diese Geschmäcker nochmal so zu, wie nennt man das nicht, zu isolieren, dass du wirklich so eine genau was du gerade gesagt hast, eine Explosion von Geschmack hast, dass ich einfach mal denke so, ey.
Ich fand das auch so irre, ne? Und dann richten sie es an und dann bringen sie das zu dir und dann erzählen sie was dazu und dann denkst du, mal schauen und dann denkst du, wow, diese Ecke schmeckt anders. Ich fand's auch super.
Also irre gut.
Ja, schöne Geschichte.
Ja.
Also übrigens, Travis Knight hat einen ganz tollen Film gemacht, Kubo, der letzte Samurai. Oh. Der kommt aus dem Animationsbereich.
Ja. Ach, lustig, das hat er erzählt, dass er so eine krasse Animation-Bude auch noch laufen hat.
Ja, genau.
Das ist also, stimmt.
Also erst, und ich finde Bumblebee jetzt im Nachhinein, also Transformers ist ja, ich weiß nicht, ob du die Filme jemals gesehen hast, der erste war noch spannend, aber die letzten, das wurde immer absurder. Das war für mich immer nur so ein riesen Blechhaufen, der durchs Bild gelaufen ist, weil du es einfach auch nicht mehr verstanden hast. Alle von Jerry Bruckheimer, aber ich fand Bumblebee echt nett. Und wie gesagt, ist ja cool, dass du also dass du mit solchen Leuten dich auch unterhalten
Das ist dann also das ist ja auch ganz oft, ich weiß nicht, ob du die Situation hast, aber ich frage mich voll häufig, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? So, weißt du? Also dieser
Moment. Das frage ich mich ehrlich gesagt.
Bei mir auch. Ja. Das frage ich mir bei dir auch.
Bei mir frage ich mich das. Ja. Nee, ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist ja auch immer so ein Feinjustieren und vielleicht auch nochmal so ein paar Gedanken daran verwenden. Also wir arbeiten ja in einer Branche, die ist ja per se schon interessant und manchmal auch total absurd. Und das, was wir machen, das ist ja auch immer wieder der Punkt, das ist ja auch nicht messbar.
Null.
Also zwar gibt es Quoten, aber trotzdem, wir als Person sind ja nicht messbar, weil da irgendwas, und das, manchmal sitze ich dann auch so und denke so, wow, irgendwie ist das ja völlig absurd, aber total cool, ne? Und dann freut man sich. Aber ich glaube, das muss man machen. Machst du es nicht?
Doch, schon, aber ich glaube, das, was du meinst mit nicht messbar, ist halt so dieses, es ist halt so wahnsinnig viel Gefühl immer. Es ist halt sehr selten so ganz klar definierbar. Also auch, keine Ahnung, auch wenn man sagt, man hat einen Preis für eine Show bekommen, ist das toll, dass man einen Preis für eine Show bekommen
hat. Ich habe noch nie einen Preis gekriegt für eine Show. Ich kenne das Gefühl nicht.
Achso, okay.
Ja, ich meine, du hast ja, genau. Du hast ja ein eigenes Trophy, ein Trophy-Room zu Hause bestimmt, so, wo die ganzen Trophäen stehen.
Ich habe es in der Garage stehen, die bei mir.
Echt?
Ja, ich habe in der Garage habe ich so ein Regal, da stehen die alle.
Und warum in der Garage?
Aber weil ich so witzig finde, dass sie in der Garage stehen.
Aber wer kommt
andere,
dann
noch, andere, aber, nur ich, da kommt keiner hin.
Ja, aber du kennst ja die Geschichte von den Oscar-Gewinnern, dass sie ihren Oscar auf die Toilette stellen, Gästetoilette.
Ja, aber das ist so, aber das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja die Story von, ich wusste nicht, dass die Oscar-Geschichte ist, aber Leute, die dann zum Beispiel Preise ins Klo stellen. Ich hab.
Ja, weil es ist nicht so nach dem Motto, ey, guck mal, was ich geschafft habe, aber irgendwie sieht's ja jeder und dann so, ey, du hast einen Oscar. Und bei dir, bis jemand in die Garage kommt, ja, ist das ja doof. Nicht, ja. Wie viele Preise stehen denn da?
Weiß ich nicht.
Frag mich mal.
Wie viele Preise stehen bei dir?
Keiner. Kein einziger.
Vielleicht bedenkt uns mal irgendeiner für unsere schöne gemeinsame Sendung.
Ja, genau.
Das fände ich gut.
Ja, aber ihr habt ja wirklich eingesammelt über die Jahre. Das ist ja unfassbar.
Ja, jetzt auch schon. Nee, stimmt nicht. Dieses Jahr haben wir noch einen Grimme-Preis gekriegt. Nee, letztes Jahr. Dieses Jahr? Ich weiß gar nicht. Eine Nominierung.
Oh, das wird immer schlimmer. Du weißt nicht, wie viele Preise, weißt nicht mal, wann du den letzten
kriegst. Ja, aber das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja. Man macht's ja nicht für einen Preis. So, weißt du, du machst es ja nicht, weil du am Ende irgendwie ausgezeichnet werden willst. Und auch diese Auszeichnung, sehr man sich darüber freut, ist das ja eine Wertschätzung von außen, von Menschen, die ein Gefühl dafür haben, was die eigene Arbeit vielleicht für einen Wert hat. Mhm. Man selber hat aber ja vielleicht ein ganz anderes Gefühl für das eine oder andere. So wie ja, man manchmal aus der Sendung rauskommt.
Ja.
Und selber denkt so, oh, das war nix. Und alle sagen einem, hä, was ist mit dir los? So, das war mega. Und man selber hat so, ja, aber das ist doch mein Gefühl. Also, ist ja gut, dass man das nochmal versucht, irgendwie für sich genauer auszuarbeiten, warum das nichts war.
Aber das finde ich total spannend, dass du das sagst. Hast du ein gutes Gefühl für das, was du gemacht hast, vor der Kamera? Also, weißt du, also, kannst du da differenzieren oder ist das dann eine Emotion, die sozusagen aus dem Bauch herauskommt?
Nee, das ist immer, mir fällt's leichter, also wenn bei Joko und Klaas gegen ProSieben zum Beispiel, fällt's mir viel leichter, ein Gefühl für die Show zu haben, weil ich nicht moderieren muss. Mhm. Da haben wir wirklich mit dir den tollsten an unserer Seite, den man haben kann, weil du auch total verstehst immer, wie man uns in den gewissen Momenten, ich lieb's aber mittlerweile auch, weil ich finde, wir machen das jetzt so lange zusammen, das sind über 20 Folgen ja schon, das ist 22, 23 irgendwas, man kann schon so viel Datensätze in den Augen ablesen. Ne?
Ja.
So der Blick von, meinst du das jetzt ernst oder ist das ein Spaß? Und hinzu, sag mal, jetzt halt mal einen Ball flach, ne? Das ist so, da kommt über die Augen, kommt mehr als über den Mund mittlerweile, finde ich. Nee, aber bei zum Beispiel, wenn ich jetzt Wer steht mir die Show, was dann irgendwie so das letzte eigene Projekt war, sehe, da habe ich kein Gefühl. Weil ich aber da ich näher dran bin und viel mehr ja. So diese Kontrolle haben muss, die du kennst es, und so den Gesamtbogen spannen muss und irgendwie auch weiß, wenn hier irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich es falsch eingeleitet und es hat deswegen nicht funktioniert oder ich habe die Person nicht richtig abgeholt oder ich habe der Person nicht richtig vorgelegt. Ich habe die Situation nicht so geschaffen, dass es gut werden konnte und da bin ich so im Stress. Also ich habe also unsere Sendungen, wenn wir fünf da irgendwie in 10 Tagen machen, da bin ich auch mittlerweile im Alter angekommen, dass ich die spüre und mir denke so, huiuiuiui, früher hätte ich gesagt, warum machen wir nicht noch 3? Heute bin ich froh, dass nach 5 dann irgendwie die Staffel beendet ist. Aber eher, weil ich dann wirklich an so einen Erschöpfungs-Ermüdungsmoment komme, weil das dann schon komprimiert im Studio zu stehen über so einen Zeitraum X und einfach zu laufen und so sehr das Spaß ist, dieser Kinderspielplatz, den wir da haben.
Ja, es ist auch anstrengend, weil du ja höchst konzentriert sein musst. Ja.
Genau, so sehr ist es dann aber bei Wer steht mir die Show, habe ich dann diesen Satz kreiert nach der ersten Sendung, dass mein Hirn frittiert ist, weil ich wirklich nicht mehr reden und denken konnte nach der ersten Sendung.
Ja, aber das ist ein Zustand, der finde ich auch, das ist mir auch schon ein paar Mal so gegangen. Ja,
aber
also,
da fällt es mir dann...
Brain-fried, ne?
Brain-fried, ja, genau so. Und das ist so, finde ich was also das kann ich leichter definieren für mich, wann es sehr, sehr anstrengend wurde, als dass ich dann irgendwie auch zulasse, glaube ich, dass ich mich so freue über den guten Verlauf oder so. Ich finde dann immer das Haar in der Suppe und das wissen auch alle bei uns
ja,
in der Florida.
Ja, das ist bei mir aber auch so.
Und sagen dann so, ey, jetzt entspann dich mal, das war ein Moment so und da kommen wir sauber drum rum, da musst du dir keine Sorgen machen. Geht ja alles dann auch noch meistens, wenn es nicht live ist, geht es ja auch nochmal einen Schnitt so, wo du sagst, aber trotzdem ist dann mein Gefühl von der Sendung, nee, da habe ich nicht funktioniert. Und dann setze ich mich unfassbar unter Druck, was nicht hilft und dann kann es besser werden, so im Sinne von, weil ich mich unter Druck gesetzt habe und die Kurve bekomme. Es kann aber auch viel schlechter werden, weil ich mich unter Druck gesetzt habe und die Kurve nicht bekomme. Und dann gerate ich an eine Spirale aus Scheiße.
Ja, und dann weißt du nicht mehr, das wäre zu schätzen, was du gut gemacht hast. Ich wollte dich dazu mal was fragen. Ich finde es nämlich ganz spannend, weil ich glaube, du hast bei Hotel Matze so im Prinzip sinngemäß gesagt, dass du total happy bist, dass jetzt bei dir auch eine 20.15 Uhr Show funktioniert hat.
Ja.
Aber die anderen Shows, die du gemacht hast, oder war das jetzt für dich sozusagen, das ist deine Show?
Ja.
Okay.
Weil das ist, also so sehr ich die Welt mit Klaas liebe und so sehr du auch ein Teil davon bist oder Janine auch ein Teil davon ist und diese ganze, das ist ja wirklich, ich hab da immer so eher das Gefühl, wenn wir da alle zusammenkommen, ist es eher so Family-mäßig, weil wir wirklich eine gute Zeit haben und da bin ich ultra dankbar dafür, dass man einen Job hat, wo man sagen kann, so anstrengend es auch ist, es macht wahnsinnig viel Spaß.
Ja.
Ey, was wir teilweise lachen, ne?
Das ist super.
Wo ich mir dann denke, so ey, das ist mein, also wo ich mir dann auch in so einem Moment denke, das ist gerade dein Beruf. Wie absurd. Wir lachen uns kaputt in einem Fernsehstudio. Ne?
Aber das ist toll.
Und so die Kicherbande, die wir dann sein dürfen. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn du dann in diesem Miteinander etwas erreichst versus du erreichst es für dich.
Mhm.
So, das ist an dem einen Moment ist es eine wahnsinnige Teamleistung von uns allen. Und auch die Solo-Show, wie Wer steht mir die Show, ist eine Teamleistung von allen. Aber man... ist so.
Aber du bist, sag ich mal, das Gesicht.
Ne, du bist ja unser Zeremonienmeister, ne? Mhm. Master of Ceremony. So, und du bist halt der Master of Ceremony. Und du bist halt in dem Moment verantwortlich dafür, dass das Ding funktioniert. So, und du bist genauso verantwortlich dafür, dass das Ding funktioniert bei uns, wie wir es sind. Aber es ist so, wir müssen das miteinander hinkriegen. Mhm. Und genauso wie meine Gäste dann bei Wer steht mir die Show mitverantwortlich sind, dass es funktioniert. Weil es muss auch irgendwie eine gute Truppe sein, die homogen zueinander funktioniert und sich den Raum lässt untereinander, dass das funktioniert. Aber vor allen Dingen muss ich die Zeremonie gestalten. So, und das ist dann einfach dieses Gefühl von, und als das war ja ein Riesenerfolg, ich habe mir nie, also ich mache mir wirklich nicht viel aus Quoten, wenn sie gut sind, wirklich immer nur, wenn sie schlecht sind. Aber das, muss ich sagen, hat mir, glaube ich, schon auch nochmal für mich persönlich so eine ganz neue Ebene in meinem Kopf aufgemacht, weil das dann so gut war, dass ich gesagt habe, okay, also das, was wir eben auch besprochen haben, so dieses nicht daran glauben, dass man was kann und kein Gefühl dafür haben, ob das gut ist oder schlecht ist, was man macht. In dem Moment dachte ich so, okay, irgendwas muss wirklich gut an dem sein, was du da machst, weil sonst wäre das nicht so.
Absolut.
Weil die Leute würden sich nicht angucken. Ja, aber das ist auch gar keine Kokette.
Aber hast du dir denn im Vorwege, also wenn du sagst, dass die Erleichterung dann im Prinzip gekommen ist, auch mit den Quoten und mit der Resonanz auf dieses Format, hast du dir denn im Vorwege genauso auch den Druck gemacht, dass du gesagt hast, Mensch, scheiße, wenn das nicht funktioniert, dann könnte es auch das Gegenteil sein?
Nee, das Schöne ist, und das haben wir irgendwann mal so bei, ich glaube, MTV Home oder Neo Paradise schon angefangen, wir haben immer gesagt, wenn wir happy sind mit der Sendung und wir ein gutes Gefühl haben, dann ist egal, was da morgen für eine Zahl steht. Und so habe ich es auch ein bisschen mit Wer steht mir die Show gemacht. Ich hatte eine Wahnsinnszeit. Ich fand, es war ein ultra wahnsinniges Panel, inklusive der Prominenten und der Wildcard-Gewinnerinnen und Gewinnern. Weil das hat einfach Bock gemacht, so Punkt. Das war zwar richtig so, aber weil es auch nochmal das eigene Ding war. Es fühlt sich einfach anders an.
Aber war das denn für dich auch, also ich meine, da sitzt jemand wie Thomas Gottschalk, mit dem du groß geworden bist, dann Elias und dann auch Palina.
Ja. Also da muss man ja, also das ist ja noch viel absurder. Das war die Wunschbesetzung. Also ich habe mich hingesetzt mit unseren Leuten und habe gesagt, okay, das wäre eigentlich so mein Traum. Wenn ich das hinkriege, wäre das mega. Dann habe ich, weil ich wusste, dass das am schwersten wird, als erstes Thomas angerufen, Gottschalk. Und das stimmt gar nicht. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich seine Handynummer gar nicht hatte. Ich hatte aber seine E-Mail aus einem alten Verteiler von Halligalli mir irgendwann mal rausgeklaut und habe ihn angeschrieben. Und dann haben wir zweimal telefoniert und er hat sofort verstanden, worum es ging und fand es super und hat gesagt, ich bin dabei. Und ich wusste, okay, wenn ich den habe, dann wird es relativ leicht, die anderen zu überzeugen. Und dann habe ich Palina und Elias angerufen und die waren beide so, weil er auch beide kannte. Also Thomas hat sehr viel auf Palina gehalten und auch sehr viel auf Elias gehalten. Meinte, oh, das finde ich aber toll. Also wenn die beiden mitmachen, das wäre was. Da wäre ich auf jeden Fall. Also ne, das muss man ja auch mal gucken, dass das passt. So
ja,
kann jeder mit jedem. Und als ich dann sowohl Palina als auch Elias gesagt habe, so, und Thomas Gottschalk freut sich übrigens auch, dass ihr mitmacht. Ach so, ja, du lass mich mal checken, wie das aussieht im Kalender. Das kriege ich bestimmt hin. Und dann war es halt wirklich so, dass das von allen dreien, und ich glaube, da ist auch dann mit Palina, wo man ja durchaus auch sowas wie eine Freundschaft pflegt, wo man weiß, man ist, so wie du es am Eingang schön über mich gesagt hast, übrigens vice versa, 100% kann ich das nur zurückspielen. Das ist das Schöne eigentlich, dass in dieser Branche, wo man sehr wenige Menschen um sich herum hat, mit denen man so eine Wertschätzung hegt und auch pflegt, habe ich die bei dir genauso. Und bei Palina ist es ähnlich. Und Elias kannte ich schon, aber nicht so gut. Habe ich aber über diese Produktion unfassbar wertschätzen gelernt als Mensch.
Das ja, vor allen Dingen, ich finde, dass er hat sich ja aus seiner Comfortzone rausbewegt und hat das bravourös gemacht.
Unfassbar toll.
Ich fand ihn auch schon toll, als er bei Joko und Klaas war in der letzten Staffel.
Stimmt, der war auch sehr gut.
Der war auch sehr gut. Und vor allen Dingen, was ich an ihn schätze, stimmt, der war so... so entspannt. Das fand ich, also das ist ja, glaube ich, für viele, die aus einer Komfortzone rausgehen, total schwierig. Dann so, aber der war, ich hatte das Gefühl, dem kann nichts. Der hatte einfach Spaß. Nee,
der hatte Spaß. Und was ich aber bei ihm total sympathisch fand, und das finde ich eine unfassbare Stärke, das hätten wenige so hinbekommen, glaube ich, weil das war ihm, glaube ich, aber vorher nicht selber so bewusst, ob das so gut funktionieren wird für ihn. Auch nur eine Vermutung, wie gesagt, so gut kannte ich ihn nicht. Aber ich kannte ihn immer so gut, dass ich ihn angerufen habe und gesagt, hast du Bock? Und er hatte Bock. Das fand ich auch sehr wertschätzend, mir gegenüber zu sagen, so ja, mache ich, finde ich cool, ist eine super Geschichte. Aber wie der auch mit vermeintlichen Niederlagen umgegangen ist, wenn er was nicht wusste, wie er sich selber über die Dummheit in dem Moment kaputt gelacht hat. Ne? Das gibt's ja gar nicht, dass das nicht weiß.
Aber das
und das war so souverän und damit so sympathisch und menschlich. Und ich finde, das ist was, da bin ich auch total happy drüber, dass er dabei gewesen ist. Und ohne zu wissen, dass er diese Seite hat, weil ich glaube, die kannte ich vorher von ihm auch gar nicht so, bin ich ultra glücklich darüber, dass wir das gemeinsam A, festgestellt haben, wie viel Wertschätzung wir füreinander haben. Also wir sind einen Abend zusammen nach Hause gefahren ins Hotel. Ich werde jetzt nicht die Unterhaltungen zitieren, aber das war wirklich eines der tollsten Gespräche der letzten 12 Monate, was ich geführt habe. Schön. Weil es einfach so ein Moment war von, wo du dann auch selbst, also das ist aber auch so ein Moment, wo ich dann da denke, ne, das klingt jetzt auch total banal vielleicht für viele, denken sich so, hä, was redet der denn da? Der ist ja selber eigentlich so, aber ich saß dann immer so, fuck man, ich sitze hier mit Elias Mbarek und wir unterhalten uns, wie ich mit meinen alten Schulfreunden unterhalte und diese Feststellung auch immer wieder, wie sehr dann auch ein Mensch hinter dieser komischen Figur, die man irgendwie öffentlich wahrnimmt, steckt. Und wie
ja, vor allen Dingen, was die Öffentlichkeit aus der Person macht.
Was die Öffentlichkeit aus der Person macht, 100%, sogar noch viel, viel krasser, weil es irgendwie mediale Berichterstattung gibt und was weiß ich nicht. Und du machst dir ein Bild. Und dann am Ende, wie oft hast du die Situation selber wahrscheinlich schon gehabt, dass du dachtest, oh Gott, ertrage ich nicht, will ich nicht kennenlernen, bla bla bla. Du triffst die Person und schämst dich in Grund und Boden
für deine
vorurteilhafte Haltung und denkst dir so, ey, was für ein guter Typ.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine Eigenschaft, die ich total an dir bewundere, auch zum Beispiel an Tim Melzer,
ja,
den wir auch gut kennen, dass du dich nicht schämst. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine deutsche Charaktereigenschaft, dieses so, oh Gott, wenn ich da eingeladen werde und mich blamiere oder die Frage auf die Antwort, die Antwort auf die Frage nicht weiß, dann denken die Leute ja, ich bin irgendwie so ein Heilpfeil. Ja. Und das ist ja eigentlich das Grausamste. Also ich finde, du kannst ja im Endeffekt nur gewinnen, indem du auch deine Schwächen offenlegst, ne? Und dann sozusagen mit deinen Stärken unterstreichst. Ich meine, das ist ein Riesensprung über das eigene Ego. Aber das fand ich eben auch toll bei Elias. Das schätze ich auch total an dir. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, den du hast.
Du, vielleicht, ich habe ihn selber vielleicht so noch gar nicht erkannt, aber ich würde zum Beispiel nie zu Schlag den Star gehen.
Nee?
Nee, würde ich nicht.
Wir beide, du gegen mich.
Keine Chance. Wirklich für kein Geld der Welt. Weil ich aber komischerweise, da hätte ich das Gefühl. Also ja, total. Da hätte ich das Gefühl, da kann ich voll verlieren. Das ist auch immer wieder eine Riesendiskussion, weil natürlich der Sender sich wünschen würde, dass es mal an Joko und Klaas Schlag den Star gibt. Ne? Wir treten gegeneinander an, aber wir sagen beide unter keinen Umständen, weil wir beide das Gefühl hätten, es gibt Bereiche, da könnten wir uns bis auf die Knochen blamieren und das wäre einfach, also das weiß ich nicht.
Aber gibt es diese Bereiche?
Ich glaube schon, ja, klar.
Also ich glaube, es gibt immer Bereiche.
Stabhochsprung würde ich wahrscheinlich nicht
hingehen. Ja, aber ich glaube, wenn du da hingehen würdest, dann würden sie nicht sagen, ey, Joko macht jetzt Stabhochsprung.
Nein, aber ich fand zum Beispiel, und das war der erste Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, es gab diese Max Mutzke Teddy Tecklebrand-Folge. Ja. Die beste Schlag den Star-Folge ever. Und ich glaube, das war auch bei Teddy nochmal so ein Moment, wo er sich so vielen Leuten neu präsentiert hat, weil der einfach in der Form seines Lebens war, die beiden so cool zueinander passen. Und das ist natürlich auch eine Art, wie du es machen kannst. Ne? Da gab es so ein Rückwärtsfahrspiel, weiß ich noch, wo ich dachte, ey, so unsouverän, wie die dieses Spiel gespielt haben, aber so geil, wie sie die Haltung dazu gehabt haben, weil es einfach beide nicht richtig hingekriegt haben. Und das lebt natürlich auch davon. Aber ich wüsste, bei so einer Sendung würde mir irgendwann mein Ehrgeiz im Weg stehen, weil ich dann doch das Gefühl hätte, ich muss jetzt hier abliefern. Und da geht
aber das ist ja Sinn und Zweck der Sendung, dass dein Ehrgeiz sozusagen geweckt wird.
Ja, aber ich hätte dann Angst, dass ich mich so, dafür sind es zu viele Spielrunden. Ich glaube, das Schöne bei Joko und Klaas gegen ProSieben ist, das sind 5 Spielrunden, wenn da von 3...
6 und ein Finale.
Das Finale, genau, ja.
6 und ein Finale. 6 und ein
Finale. Wirklich?
Ja.
Naja, gut. Egal, aber das sind 6 Spielrunden und ein Finale.
Und schon wieder hast du mir nicht zugehört.
Aber wo ich weiß, das ist ein überschaubarer Rahmen, da gibt es eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas sehr gut kann und irgendwas sehr schlecht kann und das dazwischen läuft einfach so mit. Wenn ich wüsste, ich muss da, wie viele Spielrunden sind es bei Schlag den Star, das weißt du wahrscheinlich noch aus den Rapsen.
Ja, das können ja bis zu 15 sein.
15,
ne?
So. Da ist halt einfach dann, ne? Bei meinen,
ja, das ist, also das ist schon hart,
die Potenz ist 3, dass da irgendwas schief geht.
Ja, also ich glaube, bei 15 Spielen gibt's immer eins, wo man sich dann komplett blamiert. Aber das war ja auch immer ganz häufig die Diskussion, die ich mit den Kandidaten bei Schlag den Raab hatte, ne? Dass ich zu den Kandidatinnen gegangen bin und gesagt habe, hört mal zu, das können 15 Spiele werden. Ihr habt da einfach jemanden als Gegner, der kennt keine Gefangenen, ne? Also der legt richtig los. Und der ist das auch gewohnt mit 800 Leuten, die alle, ich meine, das waren Ärzte, die Triathlon und Reiten und noch eine karitative, da waren ja unfassbare Leute dabei. Und ich habe immer gesagt, ihr müsst, wenn ihr ein Spiel verliert, müsst ihr abhaken, weiter nach vorne gucken. Und dann haben sie auch alle immer gesagt, ja, ja, machen wir. Und dann kamen sie halt rein ins Studio. Und wenn da, du weißt ja, wie das ist, wenn 800 oder 1000 Leute da sitzen, was das für eine Atmosphäre ist. Und das hat die natürlich dann immer schon, Stefan wusste natürlich auch, welche Buttons er da, und der war so ehrgeizig. Da, klar. Also da kannst du, aber ich glaube, das ist die Einstellung, die du an den Tag legen musst. Also dich nicht scheißen und einfach machen und tun, ne? Aber das ist auch so, das ist einfacher gesagt als getan.
Ich glaube auch. Und da hätte man, glaube ich, eher Angst, dass man da vielleicht dann an so ein paar Punkten, das ist ja auch live, vielleicht so übers Ziel hinausschießt und vergisst, dass es auch eine Fernsehsendung ist und dann anfängt, da Sachen rumzuschreien, wo man nachher sagt, naja.
Hätte man
vielleicht nicht sagen müssen, hätte man aber nicht. In dem Moment hat sich's richtig
ging angefühlt. Dann raus.
Ging, also, haben alle gesehen, dass genau. Ich da irgendwen als...
Meine Mutter, meine Oma, alle, meine Frau, meine Freunde.
Alle wissen Bescheid, ja, genau, dass ich da eine persönliche Note reingebracht habe, die man vielleicht nicht hätte zeigen müssen.
Kommen wir nochmal zurück zu Film und Serie. Gibt's denn eine Serie, die du in der letzten Zeit geguckt hast, die dich ein bisschen geflasht hat?
Oh ja, ich habe Peaky Blinders geguckt.
Oh, mit Cillian Murphy.
Boah.
Aber ich finde den Typen ja auch so unfassbar.
Unfassbar. Aber ich finde das Faszinierende.
Das ist ja übrigens auch ein Lieblingsschauspieler von Christopher Nolan.
Ach, wirklich?
Weil Cillian Murphy in all seinen Filmen immer mit dabei ist. Also ist schon bei Batman, ich meine bei...
Stimmt.
Ja, überall. Stimmt. Mhm.
Aber einfach Wahnsinnsserie. Ja. Habe ich von einem Freund empfohlen bekommen, der dann auf einmal mit so Schobermützen durch die Gegend lief. Weißt du, was ist mit dir los? Und meinte, ey, ich habe Peaky Blinders geguckt. Und ich so, was? Und dann ist es so eine Serie, wo du auch, da war ich dann sehr dankbar für, dass da schon 6 Staffeln von existierten, glaube ich, oder 5 waren es.
Ja,
und die 6. ist, kommt jetzt irgendwie dann noch, die eine, wo sie abgebrochen haben. Aber was für eine Serie.
Ja, ich meine, das ist ja auch so, diese Mafia von der Insel, ne? Also im Prinzip auch diese Familien, die gegeneinander gehen, da diese düstere Stimmung, aber trotzdem geiler Style.
Unfassbar.
Also die sehen ja alle super cool auch aus. Sehr brutal.
Ja.
Aber Cillian Murphy finde ich auch super. Das ist auch eine super Serie.
Aber das ist so ein, also ich habe die im Lockdown geguckt, so mitten in der Phase, wo man zu keinem Friseur gehen konnte. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir die Frisur schneide, die er da hat.
Könntest du?
Könnte ich wahrscheinlich, ja. Aber könnte ich, richtig.
Und warum machst du es
nicht? Habe ich nicht gemacht, weil ich bin vielleicht ganz froh drüber, weil ich glaube, ich hätte einfach ausgesehen wie so ein richtig harter, wie so ein harter Arschprolet. Aber
harter Arschprolet ist doch jetzt gar nicht schlimm. Du siehst jetzt halt aus wie ein Prolet, nicht wie ein harter Arschprolet.
Ja, absolut. Aber fand ich auch Wahnsinn, weil auch dieses ganze Setting mit Pferderennen und irgendwie Gambling und dieses Saufen und dann auch, muss man auch fairerweise sagen, Drogenkonsum in Serien ist dann ja immer nochmal was anderes als
Opium, oder?
Opium, ja, Opium, genau. Und aber auch Koks, wo du noch das
krass. Ja, klar, aber ne, diese.
Genau, am Ende dann halt diese Opiate, die sie da in sich reinpfeifen und so. Und auch diese absurde Welt, die am Ende auch die Story Tellerwäscher zum Millionär, ne, weil halt einfach Arbeiterklasse in England nach dem Ersten Weltkrieg, alle kamen sie zurück aus dem Krieg, haben dann daraus irgendwas aufgebaut und diese ganzen die mafiösen Strukturen mit, dass sie nach London gehen und versuchen London zu übernehmen und so. Ah, das sind schon so finde ich immer so diese Crime Stories, wo dann irgendwie aber nicht ein Verbrechen gesucht wird, sondern du Teil des Verbrechens oder auch Ozark, finde ich. Unfassbar.
Auch super.
Und Jason Bateman liebe ich eh. Ja. Macht auch einen mega guten Podcast übrigens. Dem Trailersprecher aus den USA, der in Venice lebt und auch selber schon eine Serie hatte, die Venice hieß auf Netflix, der In a Land Where.
In a Land Where No Man Has
Wie heißen
ever.
Sie denn? Ah, weiß.
Jason Bateman Podcast, guck mal nach.
Ja.
Aber also wie gesagt, Peaky Blinders finde ich eine großartige. Und das Spannende ist ja, Peaky Blinders geht ja uns Männern so in Mark und Bein, weil das ja so...
Smartless heißt der.
Smartless.
Kennst du den nicht?
Nee.
Boah, du wirst ihn lieben.
Ja?
Unfassbar gut.
Okay, dann werde ich da mal reinhören. Also das finde ich super. Also, dass ich, also es geht ja, also, ach so, genau, also nach dem Ersten Weltkrieg Birmingham, das ist die Stadt. Aber was ich an Peaky Blinders auch so cool finde, das ist ja dieses Ruffe, weißt du, das ist ja trotz dieser mafiösen und Verbrecherstrukturen ist es immer noch dieses Ehrgefühl.
Ja, ja, ja.
Das, haben, ne, das ist ja irgendwas, was...
Ja, aber auch so dieses Never forget where you come from, ne? Also die, dieses so... die haben dann so eine Kneipe und irgendwie bleibt die Kneipe die Basis von allem. Also auch dieses, genau, dieses Ehrgefühl, einfach so Wertschätzung für das, wo man herkommt und nicht vergessen sollte, wo man herkommt. Und trotzdem aber diesen auch nicht wirklich zu also es gibt keinen gesellschaftlichen Aufstieg eigentlich,
nee,
weil zu der Zeit war das nicht möglich, sich das über...
Es ist einfach ein Moloch, in dem man
genau,
sich
du wirst genauso reich wie die Sirs dieses Landes, ne? Aber du wirst nie dazugehören.
Ja.
Und auch dieser Kampf, der dann da irgendwie stattgefunden hat zu der Zeit.
Ja, und ich finde, aber er ist auch so, weil er hat ja was, also er hat ja vom Look so was Aristokratisches, vor allen Dingen auch die Augen.
Diese Augen sind Wahnsinn.
Aber auch so eine im Englischen sagt man so eine Menace, weißt du, so eine Gefährlichkeit, die du die ganze Zeit spürst. Aber bist du denn jetzt...
Will Arnett war der Typ, den ich eben
gesagt Will hatte. Arnett?
Jason Bateman, Will Arnett und Sean Hayes. Die drei haben einen Podcast.
Aber das ist auch eine geile Kombi.
Ey, du liegst am Boden vor Lachen, wirklich.
Aber Jason Bateman ist auch...
Jason Bateman habe ich mal... sind so Geschichten, die haben keine Story.
Das ja, aber erzähl mal.
Da droppt man einfach sowas rein.
Der Drop.
Wie heißt es? Bradford heißt der Stadtteil, glaube ich, in L.A.
Ja.
Ne, Brentford, keine Ahnung, wurscht. Ja. Da gibt es irgendwie so ein
Brentwood.
Brentwood, so, das ist, dankeschön.
Ja.
Es ist die siebte Stunde. Da gibt es so ein Farmers Market und da habe ich den gesehen und ich bin...
durchgedreht.
Ich bin festgefroren. Ich war so... Und es war auch wirklich, wir hatten kurz Augenkontakt. Er ist zum Metzger gegangen, der da irgendwie war und ich kam gerade vom Pommes holen. Ne? Und ich war wirklich so... Ich gucke ihm hinterher und ich glaube, er hat auch gedacht, so, okay, der hat mich, das war offensichtlich, dass ich ihn erkannt habe.
Aber das Schöne an Jason Bateman ist ja in den Filmen, also jetzt nicht in der Serie, aber in den Filmen ist er ja so zwischen smart und Tollpatsch, ne?
Mhm.
Also der kann so physische Comedy, aber auch also total eloquent in der Art und Weise, wie er spielt. Ich finde ihn auch super. Aber bist du denn, würdest du sagen, jetzt eher Team Kino oder Team Couch?
Das ist, also ich finde das Kinoerlebnis bei einem geilen Film ist schon schwer zu toppen, so, weil das...
Aber kannst du denn überhaupt noch in ein normales Kino gehen? Das klingt nach so einer völlig absurden Frage, aber wirst du da, also nicht...
Also ich war ewig nicht mehr, ganz ehrlich zu antworten. Ich müsste auch echt lange überlegen, welcher letzte Film es im Kino war.
Ghostbusters.
Eins. Gibt's da mehrere Teile von?
Es gibt zwei und dann gibt es noch einen weiblichen Spin-off und jetzt kommt ein neuer.
Gott sei Dank, ich habe mir gedacht, mit dem Satz 1 habe ich mich gerade komplett zum Affen gemacht, weil alle checken so, okay, hat wirklich keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was der letzte Film war, den ich im Kino gesehen habe, aber da finde ich immer, ist dann so Sound Experience und dieser riesen Screen und ich mag auch diesen Geruch von Kinos so sehr.
Ja.
Also dieses, wenn man irgendwo reinkommt und du riechst diese süßliche Luft von Popcorn, das hat was, ne? Und ich lieb's auch dann, also Frage süß oder salzig, ich lieb's zu mischen.
Ich auch.
Das ist wirklich das Allergrößte, wenn du dann so diese süße und die salzige Note hast. Aber ich lieb's auch zu Hause. Also ich habe jetzt kein Kino zu Hause. So.
Aber das ist ein
adäquaten
Fernseher?
Ich habe einen Raum mit einem großen, ich hätte fast gesagt, einen sehr großen Fernseher. Das ist ein großer Fernseher. Thomas Schmidt hat einen größeren Fernseher.
Okay, aber Thomas Schmidt, muss man dazu auch sagen, hat Katzen und einen riesen Fernseher und sehr viel Filmwissen.
Sehr viel Filmwissen. Thomas Schmidt hat auch eine Surround-Anlage, die dich wegbläst. Also das ist wirklich, also ich habe sie noch nicht erleben dürfen, aber er war der, den ich gefragt habe, was holt man sich denn, wenn man jetzt irgendwie sich sowas bauen möchte zu Hause. Und da genieße ich es dann schon auch, wenn es dann dunkel ist und du dann so einen Fernseher hast, der den Schwarzton so gut hinkriegt, dass du eigentlich nicht siehst, wo der Fernseher aufhört und das Bild anfängt. Und
das ist natürlich
so. Und das ist aber dann auch wirklich im dunklen Raum zu sitzen und so dieses Gefühl zu imitieren, mag ich schon sehr. Aber das ist dann eher, wie gesagt, Peaky Blinders oder so, was dann aber auch trotzdem 4K und...
ich meine mittlerweile, und das ist ja, also wir haben ja vorhin über Videotheken gesprochen, ne? Also ich kenne ja noch die Zeiten, da gab es drei Systeme, Betamax, VHS und
Video 2000,
ja. Ne? Und Betamax hatte die beste Qualität, aber VHS hat sozusagen den Markt platt gemacht. das war auch, hatte, ist ja genauso wie eine Platte, ne, die du auflegst. Mhm. Ja, so Nebengeräusche, da war es halt ein bisschen kritzelig. Aber mittlerweile, ich meine, du kannst ja mit Handys Filme drehen, die auf den Beamer packst und denkst so, what? Ja. Also ich finde das schon toll, aber ich sehe das genauso. Ich mag, und das muss ich ja nochmal sagen, unsere Sendung im ersten Lockdown, hier Wohnzimmerkonzert, ne? Ja. Also da habe ich mich in der Sekunde wirklich so gefühlt, als wenn ich mit einem meiner besten Kumpel da sitze und einfach, ich habe, glaube ich, 4 Stunden lang nur gelacht mit dir. Ich konnte zeitweise nicht mehr.
Aber diese Teddy-Schalte, die letzte, die hat mir auch
Ja, aber hier auch Streter.
Stimmt.
Streter war es nicht.
Der andere, Krebs.
Krebs, ja. Der die Witze erzählt hat, wo du im Nachhinein habe ich gedacht, so, warum lachst du darüber? Aber wir beide haben uns weggeschmissen.
Das war gut, ey, das stimmt, das ja, genau. Ja
und,
auch. Ey,
genau, und so ist ja auch Kino. Ja. Im Prinzip, das mag ich daran, ne? Dass du das mit irgendjemandem zusammen genießt und dann auch lachst und ausflippst. Ja. Wenn du, und du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, ne, dass das alles so surreal ist, auch der Job und sowas. Wenn du dir die letzten 20 Jahre mal anguckst und einfach mal schaust, was du oder ihr da auch erreicht habt und gemacht habt, womit hättest du am wenigsten gerechnet?
Dass es so lange anhält.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil man ja immer das Gefühl hat, das ist gleich vorbei. Das ist ja, also in der Retrospektive wirkt ja immer alles total richtig und souverän und guck mal, dann kam das, dann kam das, dann kam das, dann kam das. Aber das war in den Momenten ja nie retrospektiv, sondern immer nach vorne gerichtet. Das heißt, du hast eigentlich immer in den leeren Raum gedacht.
Aber machst du das immer noch in den leeren Raum denken oder fokussierst, also guckst du auch mal zurück und sagst
so? Nee, wenig. Ich weiß auch, Melzer, also Tim sagt auch immer so, ey, mach mal einen Schritt zurück und guck dir das mal von außen an, weil ich glaube, du siehst das Monster gar nicht, was du da geschaffen hast. Und da fehlt mir aber, glaube ich, positiv oder negativ die Zeit für, dass man das mal macht, ne? Dass man wirklich mal sagt, so, was ist das überhaupt alles, was ich da, also auch mal, und sei es mal eine 2-monatige Auszeit nur, wo man mal verreist und so zu sich kommt und mal wirklich realisiert, was alles passiert ist. Aber das ist ja so ein bisschen wie, ich glaube, das hat Jan Delay mal gesagt, das Hamsterrad, das wirkt wie eine Karriereleiter. Man rennt halt die ganze Zeit so und man kriegt gar nicht mit.
Aber findest du es nicht nervig, die ganze Zeit zu rennen?
Jein. Also ich bin halt, ich habe 2, 3 Schwächen, glaube ich. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich bin unfassbar neugierig und ich habe Angst, was zu verpassen.
Das habe ich aber auch. Angst, was zu verpassen, habe ich ganz, ganz lange extrem gehabt.
Wirklich?
Ja, total.
In Bezug auf alles?
Ja,
oder
einfach,
in Bezug auf,
ich glaube, vor allen Dingen, was das Leben angeht.
Ja, voll.
Ne? Also dieses so, das ist mir dann auch häufig erzählt worden, ich habe mich dann immer mit zu vielen Leuten zur selben Zeit verabredet, ne? Oder dann mit einer Person verabredet und dann kam die und dann meinst du, ja, und die sind auch noch da und dann so, aber ich dachte, wir sind verabredet. Ja, aber ich dachte, es ist doch viel geiler, wenn wir alle zusammen was machen.
Ich kenn's zu gut, wenn man so feststellt, warte, den habe ich auch gesagt, dass wir da fahren, die kommen auch rum. Jetzt muss ich dir noch untereinander erklären, dass der auch anders mit den Urlaub kommt.
Sag mal, stört dich das? Und dann, aber dann so fragen mit der, so nach dem Motto, ey, stört dich ja eigentlich nicht. Und dann, doch, fände ich doof. Ich würde gern was mit dir allein machen. Dann so, scheiße, wenn man.
Ja, das habe ich aber lustigerweise auch mal mit Felix, mit meinem besten Freund, eine Zeit lang haben wir es noch hingekriegt. Mittlerweile schaffen wir es nicht mehr. So Jungswochenende, ne? Einmal im Jahr wegfahren.
Aber das ist mir total wichtig.
Ja, total. Wir haben es echt viel zu lange nicht. Gut, letztes Jahr wollten wir es machen. Da kam dann tatsächlich die Tante Covid. Und wir haben es nicht hingekriegt. Aber da weiß ich auch noch, da sind wir nach Rom gefahren und hatten für uns so ein Rom-Wochenende geplant. Mega, wirklich. Ne? Ich war noch nie vorher in Rom, er auch nicht.
Geile Stadt.
Wir haben uns eine Vespa gemietet, so, also name it. Ne? Und sind wirklich so, aber eine Vespa, nicht zwei, sind so eng umschlungen durch die Stadt gecruised, ne? Mit so einem Guide, der immer gedacht hat, so, warum habt ihr euch nicht 2 Vespas gemietet? Wir so, wir sind super Freunde. Wir machen das schon. So, das war aber total interessant. Und da habe ich dann gedacht, weil er hat noch einen anderen sehr guten Freund, André, aus seiner Schulzeit, den ich auch als Freund bezeichnen würde. Und einfach wirklich auch ein sehr guter, lustiger Typ ist. Und dachte ich so, die haben sich auch viel zu lange nicht gesehen. Dann habe ich André als Überraschungsgast dazu eingeladen. Und da war dann so der Moment von, wir saßen halt in einer Straßenbar in Rom. Und André kam dann dazu und Felix hat die Situation gar nicht gecheckt. Und er dachte so, hä, ist doch unser Wochenende. Warum kommt denn der jetzt noch? Und es war am Ende ein mega Wochenende. Aber da merkt man auch so, der Moment war eher, warte mal, wir hatten uns doch diese Zeit genommen. Wieso kommt denn jetzt noch er dazu? Mit dem kann ich doch genau das Gleiche jederzeit machen. Aber wir haben doch so wenig Zeit füreinander. Kenne ich aber auch nur zu gut. Dass man zu viele Leute zu zu vielen Veranstaltungen einlädt, wo man dann sagt, naja, aber wäre das nicht witzig, wenn wir einfach alle eine Wahnsinnszeit hätten?
Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das schätzt man ja dann auch vor allen Dingen in dieser Zeit mit jemandem zu verbringen, ne? deine Neugierde ist ja manchmal deine Antriebskraft, manchmal auch, glaube ich, Segen und Fluch zugleich, 100%. Weil du dann einfach zu viel um die Ohren hast. Aber Neugierde war ja, glaube ich, auch so der Ursprung dessen, was du alles machen wolltest, bevor du beim Fernsehen gelandet bist, ne? Also du hast eine Lehre abgebrochen, du wolltest Pilot werden. Ja. Also, aber wie war die Neugierde dann das, was dich zum Fernsehen gebracht hat? Oder war das so eine...
Random, das war ja...
Random ist auch geil.
Nee, wirklich, das...
Also ganz kurz mal, da draußen, wer random eine Fernsehkarriere startet... Der kann so werden wie Joko.
Ja, der gehört, glaube ich, auch viel Glück dann dazu. Aber Timing, ne, dass man irgendwie dieses blöde, irgendwie zur richtigen Zeit irgendeinen Schalter drücken, der dann passt. So, das ist uns, glaube ich.
Aber wann hast du denn gemerkt, dass das genau das Richtige ist? Oder hast du immer noch das Gefühl, das ist völlig absurd?
Ja, also safe habe ich noch das Gefühl, dass es völlig absurd ist. Aber so, dass es das Richtige ist. Oder ich glaube, das erste Mal verstanden, dass da was daraus entstehen kann, war so dieser Move MTV Home zu Neo Paradise, Neo Paradise zu Zirkus Halligalli. Weil es war ja, wenn du so willst, eine und die gleiche Sendung. Also von MTV Home zu Halligalli hat sich nur eine Sache verändert und das war die Größe des Sets und die Größe der Namen, die vorbeikamen. Und ansonsten war alles gleich. Und glaube ich, bei Halligalli dann zu realisieren, dass das was ist, was bleiben kann, wenn man es will, aber was man auch ganz behutsam behandeln muss, weil das so eine Form von Orbit ist, in dem man dann da irgendwie kreist, dass man das auch ganz schnell verlassen kann, wenn man Sachen falsch macht. Und da waren wir dann ja auch klug genug, glaube ich, zu verstehen, dass die Sendung irgendwann auserzählt war. Mhm. Dass wir einen Punkt finden müssen dafür, weil wir hätten uns nicht mehr, das ist wie Duell um die Welt, am Ende, man muss sich umbringen, damit es irgendwie krasser wird. So. Und das haben wir, glaube ich, bei Halligalli auch gemerkt, dass so die Ideen, die wir hatten, immer noch gut waren, aber irgendwie jeder Gag schon erzählt gewesen ist und man den nur noch mal in ein anderes Gewand hätte packen können. Und da, glaube ich, war das erste Mal, dass ich verstanden habe, nach Halligalli muss jetzt was kommen. Was auch immer das ist, bei mir war das dann diese Sportsendung hier, Beginner gegen Gewinner, die vielleicht ein bisschen zu früh war, weil die kann ich auch noch mit 50 machen. Aber die grundlegend immer noch gut ist und ich mag die auch immer noch, aber ich glaube, ProSieben einfach der falsche Sender dafür war. Öffentlich-rechtlich hätte sie wahrscheinlich mit Kai Pflaume super funktioniert.
Ja.
So war sie halt nicht gut. Aber so zu verstehen, dass man danach was Neues finden muss, da war vielleicht das erste Mal der Gedanke von, okay, das könnte vielleicht noch eine Weile so weitergehen. Ohne dass man aber bis heute, das habe ich ja eben auch gesagt, also bis heute habe ich nicht das Gefühl, außer dass ich Verträge habe, die gewisse Laufzeiten haben, denke ich mir jedes Mal so, okay, wir werden den Vertrag bestimmt immer verlängern und neu verhandeln, aber eine Garantie, I don't know. So.
Aber hast du deswegen auch so viele Finger in unterschiedlichen Töpfen?
Nee, ich hab, glaube ich, deswegen so viele Finger in unterschiedlichen Töpfen, weil ich A, sehr neugierig bin und Angst habe, was zu verpassen. Weil es gibt...
Also das ist der Antrieb. Aber Angst, was zu verpassen, nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen.
Ja, weil ich komme aus den stinknormalsten Verhältnissen der Welt. Also wirklich deutscher Durchschnitt, vielleicht ein bisschen drunter, vielleicht ein bisschen drüber, kann ich nicht beurteilen, aber wirklich stinknormal. Wir haben immer, uns ging es immer gut, uns ging es nie schlecht, uns ging es aber auch immer irgendwie gut, aber auch nicht so gut, dass es irgendwie outrageous hätte sein können. Und es gibt eine Geschichte von meinem Papa, der hat mal ein Angebot, also die Firma, wo der gearbeitet hat, da hat der Besitzer aufgehört.
Mhm.
So, da gab es aber keinen Nachfolger und die wurde meinem Vater angeboten, die Firma, und einem Partner, also einem anderen Mitarbeiter in der Firma, im Sinne von, euch beiden traue ich zu, das Ding hier zu übernehmen. Mein Vater war aber damals ein junger Familienvater und hat sich dann aufgrund des Risikos, was dann irgendwie auch damit behaftet war, ich hoffe, ich erzähle die Geschichte jetzt richtig. Bitte, niemand soll es hier bitte zitieren, weil das würde auch meinem Vater sonst nicht gerecht werden. Aber er hat sich quasi dagegen entschieden und gesagt, so, nee, ich mache die Safety-Variante, ich bleib lieber Angestellter, und der andere Kollege hat die Firma übernommen. Und dieser Moment war für diesen anderen Typen life-changing. Ich habe dann irgendwann, lustigerweise, war einer meiner besten Freunde mit der Tochter von diesem Typen zusammen. Und dann hat sich auf einmal so die Welt wieder übereinander gelegt. Und so, ja, das ist lustig, stimmt, dein Vater war damals, ne? Und die hatten halt so ein Leben mit, keine Ahnung, Booten, Flugzeugen und weiß ich nicht was, ne? Und dann hat das, glaube ich, bei mir so ein Triggerpoint gesetzt von, wie verrückt, da war ein Moment in dem Leben meines Vaters, den er nicht wahrgenommen hat. Und das hat ihn nicht zu einem unglücklicheren Menschen gemacht, das glaube ich nicht. Der hatte eine tolle Familie, hat einen tollen Sohn, hat zwei tolle Töchter, alles cool so. Aber diese Ebene von etwas zu verändern auf einer rein finanziellen Basis hat nicht stattgefunden. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn diese ganzen Gelegenheiten sich einem bieten, A, gab es immer Menschen in meinem Leben, die mir die nächste Stufe ermöglicht haben. So, es gab immer Leute, die mir dann gesagt haben, komm, ich zeig dir das jetzt mal und ich nehme mich jetzt an die Hand und ich helfe dir. So, so Mentoren oder wie man sie nennen möchte. Und ich bin das total gerne für die Leute, mit denen ich diese ganzen Unternehmungen mache, weil ich das Gefühl habe, ich kann denen etwas bieten, was die selber sich hart erarbeiten müssten, nämlich Aufmerksamkeit, wo sie viel Geld für hinlegen müssten, was sie aber dann in dem Moment woanders investieren können.
Also, dass du da sozusagen Steigbügel bist.
Ich bin der Steigbügel oder ein Freund von mir hat mal das schöne Wort genannt, die Vorspulfernbedienung, weil einfach so dieses in die Köpfe reinkommen kann man mit dir vorspulen. Und das mag ich, dass ich das da denen zurückgeben kann, aber natürlich ist die Wette auch immer ein bisschen dafür, dass ich denen das gebe, dass es irgendwann, weil du weißt es genauso gut wie ich, wir leben in einer Welt, wo wir in keine Rentenkasse einzahlen, das heißt, ich muss jetzt für meine Rente sorgen, dass ich auch nicht weiß, wie lange kann ich das machen, was ich hier noch mache, dass ich halt irgendwann den Moment brauche, dass sich eins von diesen Dingern auch mal in eine Größenordnung entwickelt, dass das vielleicht, wenn Fernsehen mal nicht mehr ist, mir eine Art Rente auszahlen kann. Und da glaube ich, hat mein Vater hat eine gute Rente, alles ist cool, aber die Rente für ihn und das Alter das Leben im Alter wäre für ihn wahrscheinlich ein viel, viel besseres, wenn er diese Entscheidung damals anders entschieden hätte, weil er mit einer viel größeren Freiheit sich die Welt noch angucken könnte. Und das ist ja, finde ich, das Schönste überhaupt ist, wenn man Zeit dafür hat, Dinge zu tun, die man gerne macht, aber nicht drüber nachdenken muss, kann ich mir das überhaupt leisten? Nee, da muss ich irgendwie gucken, wie ich das hinbekomme, dass man dann irgendwie so diese Freiheit auf, also die Einschränkung der Freiheit auf einer monetären Ebene erleben muss. Das ist was ich mir für mein Alter wünsche, dass ich nicht darauf achten muss, kann ich das jetzt machen, sondern ich möchte einfach sagen, das möchte ich machen und das will ich erleben und diese Neugierde quasi zu befriedigen zu können. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was man nur mit einem gewissen finanziellen Polster realisieren kann.
Das stimmt, aber jetzt mal anders gefragt, ne? Weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, also der Streuverlust durch die Neugierde und die Angst, was zu verpassen, ist ja auch enorm hoch.
Voll.
Es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, fokussiere dich auf eine Sache. Und
wahrscheinlich wäre ich besser bedient, wenn ich das machen würde.
Nee, aber das ist ja der Punkt. Also du hast die Angst davor, diesen Triggerpoint nicht zu treffen oder nicht zu erkennen und machst deswegen viel. Auf der anderen Seite bist du auch ein total empathischer, emotional aufgeweckter, smarter Typ. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das klingt jetzt so väterlich, aber meine ich gar nicht so, dass du so viel machst, dass du manchmal gar nicht die Möglichkeit hast, auch Dinge zu genießen. Das kenne ich zum Beispiel von mir. Ich habe ja auch immer die Angst, dass etwas flöten geht, ne? Und ich mache auch, glaube ich, ganz viel Druck in meinem Umfeld, vor allen Dingen beruflicher Art und Weise, und sagst so, komm, lass uns das machen, weil ich eben auch Angst habe vor dem Altsein ohne, sag ich mal, das finanzielle Schutzpolster.
So haben wir.
Und da ist ja auch relativ, was man braucht. Voll. Also das kennst du ja auch, wir haben früher, war ich irgendwie 2,5 Wochen oder 3 Wochen campen in Frankreich irgendwo und habe irgendwie 200 Mark ausgegeben für Benzin und Essen in 3 Wochen. Das ist logischerweise, dass das mit dem Alter und auch mit dem Einkommen steigt, aber hast du dir mal die Gedanken so rumgemacht, dass du gesagt hast, vielleicht reicht eine Sache oder zwei?
Ja, das habe ich immer in so Phasen, wo es richtig knallt, ne? Also das ist schon dann immer so, wenn die Einschläge eng getaktet sind, also Einschläge im Sinne von, dass man halt wirklich in den Kalender abends reinguckt. Also ich gucke immer jeden Abend in den nächsten Tag. Also ich habe keine Ahnung, was in meiner Woche passiert. Ich gucke immer abends rein, was passiert morgen. Und dann gibt es schon gerade so, die letzten 3-4 Monate waren schon so, dass ich mir dachte, fuck me, ey. Morgen schon wieder so ein Tag. So, und das ist dann schon das Gefühl von, oh Gott, warum tust du dir das eigentlich alles an? Warum konzentrierst du dich nicht auf eine einzige Sache? Ne, das wäre doch, und ich habe ja eigentlich was, ne? Also wenn man die Florida TV Joko und Klaas Welt sieht, könnte man ja sagen, konzentrier dich darauf. Es würde dir wahrscheinlich einen ruhigen Abend bescheren im Alter, einen ruhigen Lebensabend. Aber da habe ich dann immer das Gefühl, dass da so viel andere Sachen sind und ich dann auch so eine Freude. Und ich glaube, das, was du eben gesagt hast, so dieses Empathische, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nehmen wir Sushi-Bikes, ja. Andy ist einfach ein Wahnsinnstyp und ich bin gerne mit dem zusammen und ich helfe dem gerne beim Verwirklichen seines Traumes, wenn du so willst, weil der wollte immer dieses Bike bauen und der wollte eine
Fahrrad. Aber wie kommst du an solche Leute? Oder wissen die, random, dass du jemand bist, der da...
Again, random. Andy hatte... Ein Freund von mir hat kannte Andy und hatte diese Unterlagen, also dieses Pitchdeck heißt es ja immer so schön, von ihm, was noch gar kein richtiges Pitchdeck war, das war eher so, der hat dieses Fahrrad gebaut, ich habe dann nur dieses Fahrrad gesehen auf einem Stapel von Papier und ich so, das ist ja geil, von wem ist denn das Fahrrad? Und der hat so, auch lustig, das wollte ich dir eh zeigen, das Sushi Bikes, nee, das hieß damals gar nicht Sushi Bikes, 30 hieß das von dem Typen, der irgendwie da irgendwie irgendwas hat er mit dem Fahrradbusiness zu tun gehabt. Durften wir dann aber nicht anmelden, weil es ein Familienname ist. Aber das wollte ich dir eh zeigen, könnte ganz interessant sein, den solltest du mal treffen, das ist ein cooler Typ, der hat mit seinem Vater, der irgendwie Ingenieur bei BMW war, zusammen irgendwie seine ganze Jugend nur Fahrrad gefahren und die haben zusammen so ein Fahrrad entwickelt, was ein total günstiges E-Bike ist und dachte ihm so, okay, das klingt mega, weil das ist ein E-Bike, das sieht nicht so aus wie ein E-Bike und dann hat er gesagt, so doch, ist eins, dieses Ding, was aussieht wie eine Flasche, das ist der Akku und ich so, das ist ja mega, sieht aus wie ein ganz normales Fahrrad, nicht so hässlich, klobig und weiß ich nicht was, so ein slickes, geiles Bike und dann habe ich Andi getroffen, fand Andi super, dann habe ich gesagt so, ey Andi, let's get it on. Und da habe ich mir genau das Gleiche gesagt. Also in meinem Leben waren immer Menschen an meiner Seite, die mir in gewissen Positionen geholfen haben. Wenn ich dir jetzt helfen kann, mache ich das voll gerne. Lass uns darüber unterhalten, wie wir das hinkriegen und let's get it on. Dann habe ich noch andere Leute dazu geholt und dann the rest is history. So, aber
ist das genauso auch bei Jokolade gewesen?
Und nee, bei Jokolade ist das ein Hirngespinst aus der Wortschöpfung Schokolade, die ich so witzig fand, dass ich dachte, das muss ich machen. Und daraus hat sich dann eher die Geschichte, also das ist mein Baby, wenn du so willst, also nicht zu 100%, ich habe noch einen guten Freund mit drin, der mir sehr, 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 sehr geholfen hat. Das liebe ich auch. Ich liebe es auch, Leute zusammenzubringen. Also ich glaube, ich habe schon mehr Menschen auf Ebenen zusammengebracht, aus dem wahnsinnig viel entstanden ist, als ich jemals irgendwie selber für mich hinbekommen habe. Aus dem einfachen Grund, weil ich es einfach liebe. Weil ich so, warte mal, du hast gerade das gesagt, vor 3 Wochen habe ich den Typen kennengelernt, der hat das gesagt, ihr solltet mal telefonieren.
Ja, super. Zack,
bumm, entstehen da magische Momente.
Immer. Aber so muss man das auch machen.
Ja, aber ich lieb's einfach. Und ich glaube, ich lieb's wirklich einfach auch mit, weil die Frage ist ja, warum nicht eine Sache? Weil ich aber auch so Spaß daran habe, mit so vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten.
Also es war ja Devil's Advocate, ne? Also ich habe diese Frage gestellt, nicht um dich zu verunsichern, weil ich ja weiß, dass du so einen Spaß dran hast und weil das auch so schön ist, dir zuzugucken beim Connecten und du freust dich ja, glaube ich, drüber, wenn so ein Match passt, ne? Du bist ja der Matchmaker, jetzt nicht wie Tinder oder wie auch immer, aber ein wirtschaftliches Tinder schaffst du.
Ja, also
im Positiven.
Wenn daraus was Wirtschaftliches entsteht, freue ich mich für die Beteiligten natürlich auch, aber ich habe auch noch nie irgendwo die Hand gehoben, ne? Es gibt ja auch so, das ist ja schon fast eine Lobbyist ist es nicht, aber so Connection-Menschen, die dann irgendwie sagen, ja, verbinde ich, ne, und 10% von dem Business oder von dem, was entsteht, gehört dann mir oder so. So, I don't fucking know, vielleicht müsste ich das mal anfangen. Ich schwöre dir, ich müsste nicht mehr arbeiten bei all den Geschichten, die ich schon hingekriegt habe. Weil wenn ich davon nur 5% kriegen würde, wäre ich ein gemachter Mann. Aber ich liebe es, weil das dann auch immer so diese, mir ist diese Dankbarkeit, also spricht gegen alles, was ich eben gesagt habe, aber mir ist diese Dankbarkeit dann auf dieser zusammenführenden Ebene mehr wert als jeder Euro, den ich da jemals rausziehen könnte. Weil ich das mag, dass man irgendwie so 3 Jahre später zusammen sitzt und so, ey, es ist so witzig, Joko, weil am Ende, ne, ich meine, du hast uns damals zusammengebracht. Und egal, was daraus entstanden
ist. Und jetzt sitze ich hier in meinem Haus, in meinem Schloss, im Westflügel, am goldenen Wohnzimmertisch.
Noch nicht mal so krass, sondern einfach so dieses, wie schön ist das, dass man das hinbekommen hat.
Aber das finde ich auch toll. Aber das genieße ich auch.
Aber genau das ist es am Ende. Und ich glaube, neben der Story von meinem Vater, wo es dann irgendwie darum geht zu sagen, zieht diese eine Chance vorbei, lass sie nicht vorbeiziehen, du kriegst es irgendwie hin, neige ich natürlich dazu, viel zu häufig zu sagen, also man muss da fairerweise sagen, ich könnte noch 100 andere Sachen machen, aber die Zeit habe ich halt einfach nicht. Und ich glaube, ich bin gerade ganz gut da drin, auch wenn ich auf Anschlag laufe, was meine mögliche verfügbare Zeit angeht, die ich daran investieren kann, bin ich, glaube ich, sehr gut darin, auch so Priorisierungen zu finden. Und das hat auch wieder was mit dem Alter zu tun. Bin jetzt 42. Da habe ich viel dazugelernt die letzten Jahre.
Ja, und ich glaube, es gibt ja auch noch ganz viele andere tolle Sachen neben dem Job, die du ja in deinem Leben auch hast, 100%. Die auch ganz, ganz wichtig sind, auf die man auch achten sollte.
Das ist, genau, 100%. Und genauso, aber weil du eben auch meintest, man kommt gar nicht dazu, das zu genießen oder sich so zu freuen. Aber ich liebe es zum Beispiel, gut, Urlaub ist jetzt gerade irgendwie auch nicht so das große Thema, aber ich liebe es dann zum Beispiel auch zu verreisen und auch zu sagen, ey, Leute, Wer mitkommen will, kann mitkommen. Und ich kümmere mich drum und wir machen uns einfach eine gute Zeit. Ne? Oder dann fährt jemand 10 Tage damit, dann kommt am 6. Tag noch X dazu. Und dann, also, und so anstrengend das dann manchmal auch ist, wenn du dann mit 3, 4 Freunden und dem Anhang dann irgendwo im Urlaub bist, so sehr liebe ich es, dass es dann so ein Miteinander ist. Und da ziehe ich unfassbar viel Kraft raus.
Ich auch.
Da zu hängen und abends irgendwie in einer lauen Sommernacht irgendwie noch ein Gläschen Wein zu trinken und zu denken so, ey, warum auch immer mich das Leben so geküsst hat. So, ich bin unfassbar dankbar dafür.
Ich auch. Ich habe pre-Lockdown, ne? Also das ist jetzt auch 1,5 Jahre hier in Hamburg, war ich in der Innenstadt in so einem Café und da setzten sich dann mittags um 2 Uhr so eine Gang von 77-Jährigen oder Eltern,
geil,
älteren Herren hin und bestellten Bier und fingen an, so miteinander zu schnacken. Und da habe ich gesagt, wenn ich das erleben darf, ne, mit Menschen, die ich schätze,
voll gut,
so ein Moment, dann ist alles super.
Ja.
Ne, und ich glaube, das ist etwas, was ich in dieser Zeit total realisiere, dass mir diese sozialen Kontakte und vor allen Dingen dieses Herzliche, und du bist ja auch jemand, ich bin ja auch ein sehr physischer Mensch, ich mag das gern, Menschen zu umarmen und zu drücken und auch dieses Küsschen links und Küsschen rechts, das ist einfach was total Schönes, ob Mann, ob Frau, das geht mir total ab. Und das ist etwas, was ich so anstrebe, ne? Also neben dem, was du auch gerade gesagt hast, berufliche Art und Weise, aber das ist etwas, wo drin ich auch total Erfüllung finde, also Urlaub, feiern, mit Freunden weggehen und einfach auch manchmal da sitzen und mir einfach die Karpaten angucken und denken so, Alter, wir sind jetzt echt schon nochmal logischerweise 20 Jahre älter als vor 20 Jahren, aber wir sind vom Kopf her immer noch genauso immer
gleich, ne?
Und ich habe mich mit einem Freund lange unterhalten, jetzt ist ja also eine der größten Sportarten, die ich mache, spazieren gehen, das ist auch schön.
Ja.
Und wer er nicht, meinte, ja? Ja genau, und er meinte, sein großer Traum ist es bei seiner Familie, dass er irgendwie dann später immer ein Haus mietet, ob das jetzt auf Mallorca ist oder Ibiza, immer zu einer bestimmten Zeit im Urlaub. Und er sagt dann, und alle können kommen, ne? Seine Kinder mit Anhang oder Freunde. Und er hat gesagt, diese 2 Wochen können alle kommen, wer auch immer will. Ich habe genug Platz. Und dieses Bild ist auch etwas, was sich so bei mir so reingebrannt hat, ne? Das, keine Ahnung, ich meine, ich gehe jetzt ja auch straight auf die 50 zu. Ich fühle mich ja überhaupt noch nicht so. Ich merke es manchmal, ne? Aber so in 20, 30 Jahren, das ist total geil. Und das ist etwas auf der anderen Seite, was mich immer wieder realisieren lässt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, du, ich habe jetzt so viel erlebt. Ich habe das Gefühl, ich will noch so viel erleben.
Voll,
ne? Also also das ist das, wovor, also das ist mein, ich will es nicht verpassen. Ich habe so einen Drang, noch ganz viel zu sehen und erleben und mit den Menschen, die ich liebe, einfach auch.
Das finde ich aber auch verrückt, weil als wir eben hier reingelaufen sind, habe ich mit Timmy telefoniert, ne? Und ich hatte so während des Telefonats auch so ein Bild von, weil wie viele Geschichten ich alleine mit ihm habe.
Und ja, wir auch. Erinnerst du noch, dass wir auf Malle waren. Getroffen
haben? Ja,
dann,
stimmt. Genau. Stimmt, weißt du, wie wir hinten im Auto saßen mit viel zu vielen Leuten. Aber da dachte ich auch so, wie viele Geschichten er hat aufgrund dessen, dass er einfach auch nur ein Restaurant noch hat, wo so viele Leute immer reinkommen und wie sehr das ihm fehlt. So dieses Aufeinandertreffen. Und ich glaube, das, was mich am meisten daran nervt, ist nicht nur, dass es nicht geht, sondern dass einem gerade irgendwie so diese Freiheit genommen ist, einfach mit seiner Zeit das zu machen, was man gerne machen wollen würde, um auch die Menschen zu treffen, die man gerne treffen wollen würde. Weil man auch dann feststellt, wie oft, auch gerade wir beide, lapidar gesagt haben, ey, und dann müssen wir uns mal wieder treffen, ey, und dann müssen wir uns mal wieder treffen.
Geht ja nicht.
Jetzt geht's ja auch nicht, aber wie lapidar man in der Pre-Lockdown-Zeit damit umgegangen ist, diesen Satz zu sagen, ihn ernst zu meinen, aber nichts daran zu setzen, dass es wirklich passiert, aus dem einfachen Grund, weil man dann wieder in seinen Rad geht. So. Und auch vielleicht eine Erkenntnis dann aus diesem Gespräch zu sagen, eigentlich muss man gucken, dass man, wenn diese ganze Scheiße hier vorbei ist, sich viel mehr Zeit für so Inseln generiert, die Privates und Freundschaft angehen, betrifft, als zu sagen, dann könnte ich noch Folgendes machen. Da muss ich mich auch selber dann dran erinnern, wenn es dann soweit ist. Aber diese Vorstellung von, ich plane meinen Urlaub dieses Jahr, leichtsinnigerweise.
Ich auch.
Wo ich nicht weiß, ob er so kommen wird. Aber wo ich jetzt schon weiß, eigentlich, also auch dieses Bild von, ich habe da 2 Wochen ein Haus oder so und 2 Wochen kann kommen, wer will. Alleine, dass man so etwas etablieren würde, dass man das mit den, wirklich, also da geht mir das Herz auf, bei der Vorstellung zu wissen, ich bin da, kommt einfach rum. So dieses Inklusive auch. Also dieses, komm rein, ey, lass
aber
uns.
Aber das ist so schön. Und dann einfach nur genießen, ohne Zwang.
Ohne irgendwelche Conditions, die da dranhängen oder so, sondern einfach nur zu sagen, so, ist mir scheißegal, ob du heute die Küche aufräumst oder ob du heute Abend kochst oder weiß ich nicht was, ne? Wobei ganz so schlimm ist ja auch nicht. Ne? Meistens regt man sich genau darüber dann im Urlaub auf. Oh, hast du es gesehen? Hat schon wieder so eine Cola-Dose da hinten hingestellt. Ja, jedes Mal, wenn er.
Und der hat sich zweimal aufgetan.
Ja.
Dabei waren da gar nicht so viele Hackbällchen.
Ja. Aber wirklich, ach, da ist es gerade Urlaub im Kopf, wenn ich mir vorstelle, dass man in Urlaub fahren kann und die Zeit mit den richtigen Leuten verbringt und weiß so, oh.
Aber das ist zum Beispiel, also das und zum Beispiel, ich liebe es ja auch zu feiern, ne? Also ja. Das du ja auch.
Oh, das ist genau.
Aber mein Geburtstag, der 40. Und das Geile ist, da kamen so viele Leute zu mir und meinten so, warum machst du das denn? Und da habe ich gesagt, weißt du was, das ist, also Nummer eins ist der Geburtstag immer ein geiler Grund, weil die Leute sich unter Druck gesetzt fühlen, ja, zu kommen.
Ja.
Und ich habe das so genossen und ich bin ja auch früher abgehauen von meinem eigenen Geburtstag, weil ich gesagt habe, ich kann's. Ja. Es ist ja egal, die anderen haben ja noch Spaß. Ich meine, du warst ja schon jenseits von Gut und Böse. Da gibt's auch Fotos, die ich irgendwann gegen dich verwendet hatte.
Aber, ich warne dich.
Nein, aber es war, und das ist, also, aber wir beide schwelgen jetzt gerade in so einer, aber alleine das löst bei mir schon so viele geile Bilder aus. Und das wird alles kommen. Ich freue mich da tierisch drauf.
Also, aber das hat ja jeder, glaube ich. Also ich glaube, dass das Gute ist, vielleicht auch, wenn das jetzt gerade sehr aus unserer Brille ist, aber ich glaube, jeder sehnt sich gerade nach genau diesen Momenten, die irgendwie so in Erinnerung geblieben sind. Und man möchte, also eigentlich sind wir gerade um eine Zeit gebracht worden, wo wir Erinnerungen hätten schaffen können. Und ich glaube, das ist das, was einem dann am meisten irgendwann auf den Sack geht, dass man halt feststellt, so, selbst wenn ich jetzt wollte, ich kann ja gar keine 50 Leute einladen und sagen, ich hau jetzt auf die Kacke.
Ja, aber du musst dir mal vorstellen, das ist bei uns, also wir haben ja schon unfassbar viel gesehen und erleben dürfen. Ich denke dann die ganze Zeit an, und das versetzt mich dann wieder in meine Jugend, an jemanden, der ist 14 oder ein Mädchen 15, 16, 17, so das erste Mal Blickkontakt haben mit der Person, die du cool findest, das erste Mal Händchen halten, den ersten Kuss kriegen, keine Ahnung, das erste Bierchen trinken. Also bei uns ist es jetzt, wir können Erinnerungen schaffen, aber wir haben ja auch schon Erinnerungen geschafft in einer Dimension. Und ich denke jetzt einfach an ganz viele Teenager, auch jüngere Kinder, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, diese Stufen zu durchschreiten, um einfach an einen Punkt zu kommen, wo wir dann sind, und zurückzublicken. Und das macht mich extrem traurig. Und ich hoffe einfach, dass diese anderthalb Jahre, die wir jetzt ja schon haben, die ja noch länger so andauern werden, dass sie nicht dazu führen, dass denen etwas rausgerissen wird aus diesem Erwachsenwerden, das wir einfach hatten. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, worüber wir gesprochen haben, für die Zukunft, also post-Covid, ne, nach dem, was wir erlebt haben, dass wir das wieder auffangen. Ne, dass wir da einfach auch dieses gesellschaftliche Phänomen wieder schaffen, dass wir zusammenhalten und einfach dann auch sagen, ey, wir können das zusammen machen. Das finde ich total wichtig.
Wenn das hinkriegen, wäre das, glaube ich, also wenn das für irgendwas gut gewesen sein soll, dann gerne dafür.
Ja. Ich wollte dir noch was sagen. Du hast im Juli 2018 in einem Podcast der Zeit frisch an die Arbeit hast du etwas gesagt, dass du happy bist mit deinem Beruf, und wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, über die ganzen Projekte, die du machst, und du hast gesagt, dass du immer noch nach einer Sache suchst, von der du 100.000%ig überzeugt bist und das sozusagen bis ans Ende aller Tage machen möchtest. Heißt, dass du suchst auch parallel zu diesem, du bist neugierig und ungeduldig und möchtest Mentor sein, auch nach etwas, oder hat sich das mittlerweile auch bei dir ein bisschen verändert?
Nee, das hat sich verändert. Also verrückt, wie weit du zurückgegangen bist, um dir das hier, freut mich ja, dass du Sachen angehört hast von 2018. Ich erinnere mich noch an das Gespräch. Würde ich heute anders sehen?
Ja.
Weil ich, glaube ich, viel mehr angekommen bin in dem, was ich mache. Also das ist so, das, was ich eben meinte, du hast ja gefragt, so, was ist das Verrückteste der letzten 20 Jahre, glaube ich, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das anhält. Aber mittlerweile bin ich eher an so einem Punkt, auch wenn ich manchmal glaube, es kann morgen vorbei sein, weiß ich, dass dieser Gedanke eigentlich Quatsch ist, weil man baut nicht was 15 Jahre auf und dann ist das auf den Tag morgen rum. So, ich glaube, das Bewusstsein habe ich mittlerweile auch verinnerlicht, dass das...
Und verstanden.
Und verstanden, genau, dass das Blödsinn ist. Trotzdem habe ich dieses Gefühl manchmal immer noch. Aber ich glaube, es gibt genug andere Charaktere aus der Welt, in der wir uns bewegen, wo man sagt, naja gut, also wenn der jetzt noch eine 15. Chance bekommt, dann werde ich ja irgendwo irgendwann nochmal eine zweite bekommen. Ne? Und ich glaube, das hat sich insofern verändert, als dass ich das, was ich mache, also wenn wir jetzt bei dieser Fernsehwelt bleiben, viel mehr als das Herzstück von allem verstehe, als ich es vielleicht noch vor 3 Jahren verstanden habe, weil ich verstanden habe, dass, und nicht, dass ich das damals nicht verstanden habe, aber ich glaube, ich habe dem nicht die Wertschätzung gegenübergestellt, die ich damals schon hätte haben können, aber das ist, glaube ich, einfach ein Prozess gewesen, dass das Herzstück auch die Basis von allem ist, was ich sonst machen kann. Mhm. Also all das, was ich machen kann oder darf nebenbei, ist gar nicht möglich oder wäre gar nicht möglich, wenn ich nicht das, was ich im Herzen habe, nämlich JKP, also Joko und Klaas gegen ProSieben, Duell, Wer steht mir die Show, diese ganze mediale Wahrnehmung ermöglicht mir überhaupt erst, diese ganze Neugierde drumherum befriedigen zu können. So. Fluch und Segen zugleich vielleicht auf eine Art, ne? Weil wer sagt mir, wenn ich diesen Beruf nicht gewählt hätte, oder weiß nicht, ob es ein richtiger Beruf ist, aber diese Welt nicht gewählt hätte, wer weiß, was die Welt geworden wäre. Und vielleicht wäre ich dann eher der Fokussierte auf einen Projektmäßige gewesen. Aber
ja, da, ich glaube, das wärst du nie gewesen.
Vielleicht wäre ich es auch nie gewesen, aber vielleicht auch daraus resultierend, dass man so viele Möglichkeiten hat, natürlich auch so viele Möglichkeiten versucht mitzunehmen, aber ich habe für mich selber so einen Punkt, glaube ich, von, ich sag mal, ich gucke mir das mal bis 50 so an, ne? Und mal gucken, ob ich mit 51 noch das Gleiche mache. Ich weiß nicht, ob ich mit 50 wirklich einen Cut machen kann, aber das wäre so mein persönlicher Wunsch.
Aber das ist spannend, was ja. du sagst, ne? Weil zum Beispiel Stefan hat ja einen radikalen Cut gemacht mit 50.
Der war 50?
Ja, oder ich glaube ein bisschen drüber. Aber das ist ja, also er hat sich ja komplett daraus verabschiedet. Ich hab ja auch diese Gedanken, was ist mit 50, ne? Also ich meine, das ist ja bei mir nicht mehr so weit weg. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist das nur eine Zahl? Und das ist jetzt wieder dieses abgedroschene Klischee, aber es ist nicht nur eine Zahl, es ist nicht der Gedankengang und das, was man repräsentiert und macht. Also wir sind ja eine andere 50 jetzt als voll, unsere Eltern.
Voll, das glaube ich auch. Und wer weiß, vielleicht sitze ich in 6 Jahren in einem Podcast und dann sagt jemand, 2021 hast du bei Steven Gätchen gesagt, mit 50, wie sieht's denn jetzt aus? Und dann muss ich da vielleicht dann eingestehen, ja, das hat sich entwickelt. Das hat, da hat
ja,
sich
aber
mein
das
Bild
ist das Schöne am Leben.
Voll, aber das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus will, dass so mein größtes Verständnis auch so der letzten 3 Jahre eigentlich ist, wie sehr ich noch mal mehr für mich verstanden habe, wie viel Glück ich im Leben hatte. Auch sicherlich nicht nur Glück, weil auch viel davon von der eigenen Seite reingebracht wurde,
auf dass jeden Fall
dieses Glück überhaupt zu tragen kommen durfte. Wie viel trotzdem glaube ich aber auch Glück hatte, weil es kann nicht alles können sein, so das geht gar nicht. Da muss schon irgendwie auch ganz viel zusammengekommen sein, dass ich Klaas getroffen habe und dass wir so zueinander passen.
Aber also kannst du dich noch an diesen Moment erinnern?
Mit Klausi?
Ja?
Ja.
Also ist das etwas, was du im Nachhinein auch sagst, das war so ein Trigger-Moment?
Nee, gar nicht. Also ich glaube auch, dass wir uns lange nicht die Wertschätzung entgegengebracht haben, die wir heute füreinander haben, meine ich ehrlich. So gerade in den Anfangstagen gab es viele Meetings, die habe ich mit den Worten verlassen, das muss ich mir nicht geben. Ne? Weil ich dann wirklich dachte, ey, who the fuck are you? Ne? Was soll denn das jetzt? So, worüber reden wir denn hier? Aber ich glaube, Klaas hatte schon viel früher so ein Verständnis von, wie wichtig Auseinandersetzungen sind auf einer menschlichen Ebene, die gar nicht so sehr, also wo ich kannte Streitgespräche immer nur auf einer persönlichen Ebene. Klaas kann sachliche Streitgespräche führen, die einfach nur um den Inhalt gehen und wo das Streitgespräch das Ziel vor Augen hat, das beste Ergebnis zu erzielen. Mhm. So, das habe ich total gelernt von dem. Das ist was.
Aber kannst du immer noch nicht.
Mal besser, mal schlechter.
Ja, genau.
Also tatsächlich nicht in der Perfektion, wie er es hat. Ne? Gab es heute noch 2 Momente, wo ich dachte so, fuck, könnte ich nicht, bin ich ultra dankbar dafür, dass du es gerade machst. Es ist super. Und andersrum gibt es Momente, wo er dankbar ist, hoffe ich zumindest, dass ich an seiner Seite
bestimmt
bin. Aber so dieses, mit 50 einen Punkt finden, das ist mein Bild jetzt. Ob ich das mit 50 genauso denke, so wie du es gerade sagst, oder sage, fuck it, ich habe noch 10 Jahre vor mir mit 60, oder fuck it, dann werde ich halt 70, oder sich alles verändert hat, weil irgendwie der eine große Moment auf irgendeiner anderen Unternehmung gekommen ist, der mein Leben so verändert hat, dass ich sagen kann, was will ich denn überhaupt noch, ne? Und welche Freiheiten habe ich vielleicht jetzt aufgrund dessen, dass die geklappt haben? Aber ich glaube, was man immer nicht vergessen darf, ist, das klingt jetzt immer alles so, als wenn das nur eine monetär getriebene Angelegenheit ist, dass das Invest von meiner Seite ist unfassbar viel Zeit auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wo ich ganz viele Dinge, glaube ich, auch liegen lasse, die für mein Leben sehr wichtig wären, aber nicht wahrnehme, weil ich mir denke, nee, ich investiere jetzt lieber die Zeit, weil vielleicht ist der Outcome am Ende ein anderer, als wenn ich die Zeit jetzt nicht investieren würde. Aber ob das passiert, God knows. Es kann auch sein, dass
aber ich glaube, dass ja das Schöne ist, wenn ich in die Zukunft schauen können. Wir
Gott sei
können
Dank.
Ja, wir können ja Pläne machen und zumindest wachsam sein. Ne?
Das und ich glaube, das ist so ein bisschen das wie, retrospektiv sieht immer alles so geplant aus. Nach vorne schauen ist da halt einfach nichts.
Genau.
So, und
aber genauso ist es ja.
Aber das finde ich halt das Faszinierende daran.
Ich finde, das ist das Geile am Leben.
Das ist das Geilste am Leben, dass man eigentlich, und das glaube ich wirklich, alle Möglichkeiten hat, wenn man nur die richtigen Knöpfe findet und den richtigen Ehrgeiz, diese Knöpfe dann auch zu drücken.
Ist dir denn mal aufgefallen, dass aus diesem, oder wisst ihr das, dass aus diesem Phänomen, das ihr beide auch darstellt und vor allen Dingen, wie ihr Shows macht und gestaltet und euch da auch gibt, dass durch diese 15 Minuten da noch etwas ganz anderes dazu gekommen ist, dass ihr ja wirklich Menschen noch auf eine ganz andere Art und Weise bewegt und auch erreicht. Also als wir die erste Show gemacht haben und mir klar war, also ich wusste ja, was ihr gewinnen könnt, aber ich die ersten 15 Minuten von euch auch gesehen habe und ja mittlerweile auch andere, die in dieselbe Richtung gestoßen sind. Also war das von vornherein euer Ziel? War das ein Versuch? Oder ist euch eigentlich klar geworden, was daraus auch geworden ist für ein Phänomen?
Nee, ich kann ich jetzt nur für mich sprechen, glaube ich. Oder ich sag mal zu den Personen, die da am Anfang mit am Tisch saßen, als die Idee dieser 15 Minuten aufkam, waren wir auch ganz oft in so, weil es immer noch so theoretisch war, in so Quatschmomenten. Ich habe mir gesagt, ich würde gerne mal eine Barista-Schulung in 15 Minuten machen. Und am Ende kann ich eine Blume und haben uns mal drüber kaputt gelacht, alle, und fand es wahnsinnig witzig. Aber ich glaube, mit dem Moment, dass das erste Mal diese 15 Minuten da lagen, gab es ganz viele Quatschideen und dann gab es aber von einer Person bei uns aus dem Team die Ansage, ey, ist das nicht eigentlich das Krasseste, was uns da gerade hingelegt wird, wo man vielleicht mal anders mit umgehen muss, als wir machen jetzt, weil alle erwarten Quatsch, keiner erwartet Ernsthaftigkeit.
Ja, ich glaube, das war das Besondere.
Ja, und dann tatsächlich auch, also ich weiß noch, bei diesen ersten 15 Minuten da haben wir eigentlich keine Rolle gespielt. Wir haben die 15 Minuten zur Verfügung gestellt, so, aber am Ende saßen da drei Menschen, die ihre bewegenden Geschichten erzählt haben, die einfach unfassbar waren. Und einem wirklich, also ich stand daneben und habe Rotz und Wasser geheult, weil mich das so mitgenommen hat. Das gleiche bei diesen 15 Minuten zu Moria. Wo ich einfach nicht glauben kann, dass das passiert und auch heute noch nicht glauben kann, dass seitdem nichts passiert ist, so ungefähr. Erik, der irgendwie einer unserer Kontaktleute da immer noch ist, Erik Marquardt hier, der Europaabgeordnete der Grünen, der einfach sein Leben, glaube ich, dafür, der lebt sein Leben für diese Menschen dort und mit dem sich darüber zu unterhalten, frustriert mich so wahnsinnig und auch mitzubekommen, ja, das ist einfach mir leuchtet es nicht ein, wie man dieses Thema so prominent platzieren kann und die Politik in Europa nicht in der Lage ist, diesen Zustand zu verändern. Also das ist einfach, das geht nicht in meinen Kopf. Das spricht gegen alles. Und Klaas hat es, glaube ich, irgendwann mal so schön bei Lanz gesagt, ich weiß nicht, ob er da zitiert werden will, aber er hat es dann mal gesagt, dass wenn da ein Mensch ertrinkt, er trinkt in erster Linie mal ein Mensch und den will man retten. Da geht es nicht um irgendwelche politischen Bestrebungen. Wenn ein Mensch ertrinkt, rettest du den. Gottverdammt nochmal, scheißegal, was die Situation ist. Und dass das irgendwie in so ein komisches politisches Befinden.
Das ist so ein Rechensystem gefallen, ja, ne? Zahlen, wo du gegeneinander und dann sagst du, aber dann, ja.
Und auch diese Pushbacks, die irgendwie nachgewiesen werden können und irgendwie wird es irgendwie dann vertuscht und das Europaparlament, also wo du denkst so, wofür haben wir denn all diese Instanzen, die irgendwie für Recht und Ordnung sorgen sollen, wenn sie an den entsprechenden Stellen einfach versagen? Und das ist so auf ganz vielen anderen Ebenen auch noch ein Riesenrätsel für mich, aber in dem Projekt einfach oder in dem Punkt so unfassbar.
Aber euch ist sozusagen klar geworden, dass ihr mit diesen 15 Minuten auf Situationen aufmerksam machen könnt, die euch...
Ich glaube, mit dem ersten Ding und ich glaube, da mein Gott, also du weißt ja nicht vorher,
was da passiert,
passiert, sondern das ist auch keine Wette, sondern das ist so ein bisschen wie, wenn wir aus einer Sendung rausgehen und sagen, die war gut, ist die Quote scheißegal. Wir für uns wussten, das ist richtig, das zu machen, weil uns das ein Herzensthema ist. Das ist ein Thema, wir haben darüber gesprochen und das war auch, nachdem wir den ganzen Quatsch besprochen hatten und dann einmal ganz kurz irgendwie gesagt haben, aber wollen wir nicht was machen, was Substanz hat, weil was diesen Sendeplatz einfach dann vielleicht auch mal irgendwie nutzt für etwas, was zu dieser Sendezeit nie eine Aufmerksamkeit bekommen würde. Und alle sofort, man selber dann da sitzt, oh Gott, ja, du hast vollkommen recht. Es ist einfach total absurd, dass wir hier gerade über sowas wie, wir machen einen Barista-Kurs nachdenken. Und daraus resultierend, glaube ich, das Bewusstsein im Nachgang zu haben, wie groß dieser Impact gewesen ist, das konnte keiner erahnen. Das ist nochmal nur aus der Überzeugung heraus entstanden, dass wir das für richtig gehalten haben, weil uns das ein Anliegen war, das Thema anzuspielen.
Ja, ich meine Frauenwelten.
Frauenwelten alles, aber auch da, bei Frauenwelten haben wir nun wirklich gar nichts gemacht, außer die 15 Minuten zur Verfügung zu stellen. So da nehme ich nicht einen Credit für. Das gehört so wie Passmann und all den Frauen, die da irgendwie sich hingestellt haben und auch all den Frauen, für die man es gemacht hatte, so, weil das einfach ein Thema ist. Das ist mir auch ein Rätsel. Es geht ja gerade von Buzzfeed dieses Video rum von der Frau, die abends unterwegs ist, wo dieser Typ sie irgendwie fünfmal anlabert und sie wirklich fragt so, what the fuck? Was ist denn los mit euch Leuten? Es ist einfach so viel falsch in dieser Welt und nicht, dass wir es verändern können, zum Richtigen drehen können, aber ich glaube...
Ihr könnt eine ganze Menge, ich glaube, der Punkt ist ja, das ist wie mit allen Sachen, ne? Also man steht, glaube ich, immer wie so ein Ochs vom Berg und sagt so, was kann ich denn tun? Aber auch wenn man nur im Kleinen etwas tut und auch wenn du sagst, ihr habt nur 15 Minuten zur Verfügung gestellt, aber wir leben in einer Fernsehwelt, wo du tausende von Möglichkeiten hast, das zu machen, aber die Sender sich ja häufig nicht dafür entscheiden.
Ja.
Weil die anders getrieben sind, ne?
Ja. Und da muss man auch fairerweise einfach sagen, dass wir da ProSieben an unserer Seite haben, ist auch einfach ein riesen Glücksgriff, weil die uns da auch, ich glaube, am Anfang dieses blinde Vertrauen, was die uns gegeben haben, das hatte schon auch eine große Nervosität. Und wir haben ja, mein Gott, also sind wir ehrlich, wir haben auch 15 Minuten gemacht, da haben wir das Programm von RTL abgefilmt.
Ja, aber nein, das gehört ja dazu.
Aber es gehört dazu, aber da muss man auch fairerweise sagen, so, da gab es dann auch keinen Shit von denen, ja, auch wenn das rechtlich eine ganz krasse Grauzone war und man auch fairerweise sagen muss, da haben sich selbst die Kollegen aus Köln von dem Sender, den wir da abgefilmt haben, dann irgendwie als vielleicht sogar eine Form von Kollegen erwiesen, weil sie dann Gnade vor Recht haben walten lassen. Aber da bin ich ultra happy auch für, dass da der Sender einem die Rückendeckung gibt, zu sagen, ey, macht so. Und egal, was da kommt, wir wissen, dass ihr da eine Tonalität findet. Und das muss man auch fairerweise sagen, die Tonalität kommt nicht immer unbedingt nur von Klaas oder mir, sondern die kommt sehr häufig auch aus dieser unglaublichen Firma, die wir da
ihr habt ein unfassbar geiles Team.
Und unser eigenen Dörfen und diese Leute, die da alle arbeiten, sind einfach die wahnsinnigsten Menschen, die du in dieser Branche finden kannst. Und das nicht nur im Sinne von, dass sie wirklich wahnsinnig sind, sondern sie sind auch noch irre gut, wahnsinnig kreativ, haben alle die unfassbarsten menschlichen Werte. Also wie auch immer wir in der Lage waren, diese Truppe da zusammenzustellen, es ist für mich immer noch auch manchmal so ein Rätsel, weil mit so vielen man dann irgendwie die Tage noch jetzt hier bei Juck und Klaas gegen ProSieben. Ich bin gestern aus der Aufzeichnung rausgelaufen und bin bei Suso und Christine noch kurz rein hinten in die Produktion und habe gesagt so, ey, geht's euch eigentlich auch so, dass ihr mittlerweile sagt so 5 Shows, ne, das steckt man nicht mehr so leicht weg. Vor 3, 4, 5 Jahren hätten wir gesagt, lass uns noch 5 machen. Und mittlerweile bist du dann so, nach 5 Shows bin ich wirklich einfach ein Wrack. Das ist total absurd, Steven, aber ich weiß, heute war die letzte Aufzeichnung, wir haben es irgendwie mit auch nochmal spannend zu Ende gekriegt, so, aber ich weiß einfach, wie sehr ich mich auch darauf freue, jetzt erstmal 2 Wochen kein Studio sehen zu müssen. Und so toll das ist, dass wir dann da sind. Und ich glaube auch alle anderen, die geht's genauso, ne? Weil es einfach auch immer so ultra hart und so ultra tight ist. Das ist
echt so.
Und es ist so ein guter gemeinsamer Kampf. Und ich glaube, diesen Spirit von diesem gemeinsam für das eine Dasein, das zieht sich halt auf allen Ebenen durch. Und das ist was, glaube ich, dann alles ausmacht, was wir am Ende jemals irgendwie erreichen durften.
Aber dann ist die Wiedersehensfreude auch umso größer. Ich finde, das ist ja auch das Schöne, ne? Dass man sozusagen immer bei diesen Staffeln am Peak aufhört und jede Staffel ist irgendwas anderes, aber danach ist man wirklich Schrott und dann...
Es ist, ja genau, man ist wirklich Schrott und man fragt sich so, muss man wirklich zwischendurch noch zum Masked Singer fahren? Ja, muss man.
Ja, hast du gehört
dazu oder muss Klaas Late Night Berlin dazwischen schieben, so, aber auch du,
Wahnsinn.
Ich weiß so, wie wir heute in der Sendung saßen und Klaas auch sagt, oh Mensch, du machst die Sendung ja eigentlich zweimal, du probst sie ja, also das ist ja für uns das Goldene an dieser Show ist ja, wir kennen kein Spiel, wir wissen nicht, was passiert, wir müssen nicht proben und können auch nicht proben, es gibt noch nicht mal eine Entschuldigung dafür, dass wir nicht proben, sondern wir können nichts proben. Aber du machst ja jede Show 2 oder manchmal sogar 3-mal, um dann quasi alle Abläufe für alle geplant zu haben oder durchlaufen zu haben. Das ist schon eine verrückte Welt, in die wir uns alle gemeinsam begeben haben. Ja,
eine geile, verrückte Welt.
Ja, voll.
Joko, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Wir haben ja jetzt schon auch viel sozusagen, also du hast ja auch schon viel erzählt, aber es geht jetzt mal so um die Essenz aus einigen Sachen. Mhm. Was würdest du sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Sind es die 3 Attribute, die du vorhin genannt hast?
Nee, ich glaube, ich war mir nie zu schade für irgendwas. Also wenn es Arbeit gab, dann habe ich hier gerufen.
Das ist eine super Eigenschaft. Ich glaube, die vergessen auch viele. Also wir haben es ja auch schon gesagt, also du bist nicht da, weil du nur Glück hattest, sondern du bist da, weil du hart arbeitest.
Nee, weil ich glaube, ich den Moment des Glückes vielleicht gegriffen habe und mir dann aber nicht zu schade war, mir auch auf gut Deutsch den Arsch dafür aufzureißen.
Habe ich auch immer gemacht. Mache ich auch immer noch.
Ja, aber das macht aber auch Bock. Also,
finde ich auch.
Also es gibt Tage, da hasse ich mich dafür, dass ich so viel arbeite. Und dann gibt es aber auch Tage, wo ich mir selber denke, so wie absurd, dass es so viele Sachen gibt, an denen ich gerade arbeiten kann. Also das ist so, ich glaube, das gehört wahrscheinlich dann dazu, dass man am Ende, also die Geschichten von den Menschen, die mit nichts was erreicht haben, die kenne ich nicht. Also mit nichts tun was erreicht haben.
Ja.
Und ich glaube, dass das eine ist, dass ich mir... Also von Anfang an, sei es mein Praktikum bei MME, bei der Produktionsfirma, wo ich angefangen habe, da habe ich Nachtschichten, da habe ich teilweise morgens die Sonne aufgehen sehen, um Präsentationen fertig zu machen für die Geschäftsführung, weil ich einfach die Gelegenheit bekommen habe, denen eine Präsentation für
aber genau so muss man es auch tun. Ja. Gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
Ein Ratschlag, auf den ich hätte verzichten können?
Oder ein Ratschlag, den du dir ganz besonders zu Herzen genommen hast, im Positiven?
Boah, nee, da fällt mir jetzt ad hoc fällt mir da nichts ein, aber das ist wahrscheinlich eher dem geistigen Zustand geschuldet.
Also ich habe ja ein Casting damals für MTV gemacht und der Casting Director hieß Shelby Taylor und nach dem Casting, das war eine Vollkatastrophe, kam er zu mir und meinte so, ey Steven, tut mir eingefallen, geh niemals vor die Kamera.
Wirklich?
Ja.
Du bist der krasseste Typ, den wir im deutschen Fernsehen haben.
Ach, danke. Aber ich weiß nicht, dass das, also nicht, dass das mein Bestreben war, aber wenn dir jemand sowas sagt, das haut einen echt aus den Latschen, ne? Weil dann denkst du so.
Aber wolltest du es ihm zeigen, dass du es kannst?
Nee. Nee, er hat mich dann nach London geholt und dann habe ich da hinter den Kulissen gearbeitet und dann bin ich irgendwann davor gerutscht. Das war dann aber auch außerhalb seines his jurisdiction, wie man so schön sagt. Also er konnte da gar nicht Einfluss drauf nehmen, aber es hat mich schon echt getroffen.
Mhm. Aber natürlich, ne? Ich meine, gerade wenn man dann da steht und das so als einen Anfang von was Neuem sieht und dann kommt jemand und sagt, ja, nein, bitte nicht.
Bitte mach's niemals.
Und du denkst dir so, warte mal, ich wollte doch gerade erst loslegen. Natürlich war das auch nicht perfekt, aber ich hatte noch eine Reise. Vielleicht aber, mir ist gerade was eingefallen, ich glaube so dieses, sei kein Arschloch, ne? Also das war, glaube ich, nie ein richtiger Rat, den mir irgendwer mit auf den Weg gegeben hat. Aber so dieses Nettigkeit ist das, also nett sein, so schlimm das Wort ist, und wirklich höflich sein und wertschätzend sein, ist was mir wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, das hat einem nicht unbedingt immer geholfen, weil das dann auch manchmal so einem selber um die Ohren geflogen ist, weil man halt zu nett war in dem Moment. Ne? Aber ich glaube ganz fest daran, dass das am
Ende. Ich war erträgt.
Ja, das hat Klaas hat sogar gestern so schön gesagt, Klaas hat ja seine Nackenscheiße. dem ging es halt nicht gut. Und dann habe ich einen befreundeten Physio angerufen, also einen Freund von mir angerufen, der Physio ist. Der ist aber in Frankfurt. Und er hat Klaas gesagt, wenn das morgen nicht besser ist, komme ich nach München und behandle dich. Also nicht, dass der nicht einen Physio hier in München gefunden hat, aber Thomas ist wirklich der wahnsinnigste Physio, den ich kenne. Ich hatte ein Knieleiden 6 Monate, das hat er nach 2 Behandlungen, also 6 Monate hatte ich dieses Knieleiden. Ich hatte sehr gute Menschen, die sich darum gekümmert haben, es wurde besser, aber es ist nie ganz weggegangen.
Und er hat
es und er kam zaubert. Und hat es in 2 Behandlungen weggezaubert. Ja, so Typen gibt's halt. Und dann hat Klaas danach zu mir gesagt, er wird halt runterkommen und mich behandeln. Da war ich selber auch überrascht, weil eigentlich wollte ich nur, dass Thomas sich einmal anhört, was Klaas da hat. Und dann hat Klaas danach was zu mir gesagt, was ich total beeindruckend fand, weil das, da hast du richtig gemerkt, das kam, das war ehrlich und das kam von Herzen. Er hat gesagt so, Joko, das macht der nicht, weil ich das bin. Das macht er vor allen Dingen, weil du den nicht wie ein Arschloch behandelst und wertschätzt und dass du nett zu dem bist an den richtigen Momenten. Und dann dachte ich mir so, ja, verrückt, aber geil, dass du es, also was ist
aber
so,
schön, dass er es gesehen und realisiert hat.
100%.
Aber ich finde, du hast ihm was so Treffendes gesagt. Also, und wir nennen jetzt definitiv keine Namen, kann ich jetzt schon mal voraussagen. Aber es gibt in unserer Branche Menschen, ne, weiblich und männlich, die über Jahre, ne, also nicht nur einmal daneben gegriffen haben, sondern über Jahre Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, ihre Teams, ihre Fans in einer Art und Weise behandeln, ne, wo ich mich immer frage, warum dürfen die das noch machen, was die machen? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich einmal so wäre, dann bin ich alle Jobs auf diesem Planeten los.
Auch,
ne? Zu Recht auf der anderen Seite auch, ne?
Ja.
Weil ich habe auch gar kein Interesse dran. Aber die Geschichten kennst du auch zuhauf und die höre ich ja auch zuhauf.
Ja, ja.
Und dann denke ich immer so, wie
hat
geht
man
das
sogar schon selber erlebt, wo man denkt so, Alter, was ist denn jetzt?
Ja, genau. Ja, oder ja, du bist von der Seite angekackt worden und denkst so, hä?
Ja.
Du kennst mir doch gar nicht. Ich habe dir auch gar nichts getan.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie du dann bist. Ich bin dann wie so eine Schildkröte. Ich ziehe dann so Kopf ein und meine Beine und dann bin ich in meinem Schildkrötenpanzer und wieder nicht mehr raus. Also anstatt einmal irgendwie den eins von Latz zu haben, ich kriege es nicht auf die Reihe.
Aber ja, das braucht bei mir 2, 3 Anläufe, aber beim 4. Mal reicht es mir dann auch.
Ja, ich kann ich dir 2 Geschichten erzählen. Da bin ich immer noch stolz auf mich, dass ich das direkt Volley dann weitergetragen habe. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Boah, was nehme ich... Boah. Also
ist beruflich und aufs Leben bezogen.
Nee,
ne?
also ich hätte sogar fast gesagt alles. Also das ist das klingt immer so komisch und man könnte da einem auch dann vorwerfen, ja, das muss er jetzt ja sagen, ne, ist ja hier Öffentlichkeit und blablabla. Aber ich glaube so diese, ich bin unfassbar dankbar für alles, was in meinem Leben passiert ist, wo ich mir manchmal nicht selber erklären kann, woher das gekommen ist, dass das so passiert ist. Irgendwas werde ich sicherlich dazu beigetragen haben, aber irgendwas ist da auch Fortuna-mäßig unterwegs, dass man das irgendwie hatte. Aber ich nehme nichts von all dem, was da ist, für selbstverständlich hin, weil ich glaube, wenn ich das tun würde, dann würde mir, da sind wir wieder bei der Wertschätzung von eben, dann würde mir die Wertschätzung dafür auch total fehlen. Und das würde ich nicht wollen, dass das eher noch so Momente sind, wo man sich manchmal selber in so Momenten befindet, wo ich mir dann sagen muss, jetzt versuch das mal ganz kurz zu genießen, weil das ist gleich wieder vorbei. Und wenn du das jetzt nicht genießt, dann ist der Moment meistens schon weg. ich glaube wirklich so, dass dieses ganze Leben, was irgendwie so in der öffentlichen Wahrnehmung, was mein Leben ist, ist ja vielleicht auch nochmal was ganz anderes, was dann mein privates Leben ist. Aber ich glaube, alles, was da so inklusive ist beim Leben, das ist für mich was Besonderes. Und das, da bin ich ultra, ultra glücklich drüber, dass ich das haben kann. Und vor allen Dingen, dass ich bis hier, knock on wood, tatsächlich auch noch gesund sein darf. So, also dass ich nicht einmal, ich habe auch schon irgendwie Freunde an Krankheiten verloren und weiß ich nicht was.
Ja.
Und dann denkst du dir so, ach Mensch, und in solchen Momenten realisiert man ja immer ganz krass, wie wichtig dann so dieses, ja, Hauptsache wir sind alle gesund, was man mal so dahin sagt, ist. Aber ich glaube auch, dass das bis hier alles so verlaufen ist, wie es verlaufen ist und dass das sich so anfühlt, wie dass das auch so bleiben kann und dass ich das in einem gesunden Körper veranstalten darf, das ist schon eine Menge.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eigentlich falsch gewertet wird von mir, weil am erfolgreichsten bin ich, wenn ich am glücklichsten bin. Und ich glaube, dass dieses Glücklichsein nicht immer unbedingt eine, also eben haben wir darüber gesprochen, dass ich gerne monetär in der Lage wäre, meinen Lebensabend so zu gestalten, wie ich ihn mir einfach gestalten möchte, ohne Limits. Aber es bringt mir gar nichts, wenn ich nicht glücklich bin. Und ich glaube, man kann noch so viel Reichtum anhäufen. Es ist halt einfach nichts. Nee.
Ja, das ist ja das, was die Leute sagen, die ganz viel Geld haben. Mit Reichtum kannst du
nicht. Und das ist so, ich glaube, ein erfülltes, glückliches Leben zu haben, ist wahrscheinlich der größte Erfolg, den ich neben all dem, was man so als Erfolg wertet, als wirklichen Erfolg verbuchen wollen würde.
Was würdest du denn als deinen größten Erfolg betiteln?
Dass ich mein Privatleben privat halten kann.
Das ist, glaube ich, schwer.
Ja, aber das ist
machbar.
Es ist mir bis hier ganz gut gelungen und ich habe auch nicht davor, das daran zu verändern. Und das macht auch Spaß, das privat zu halten.
Finde ich auch. Wenn du nur noch in eine einzige Firma investieren könntest, welche wäre das?
In eine einzige Firma investieren könnte.
Oder in welche Firma hättest du gerne investiert? Ich habe ja manchmal den Gedanken, kennst du doch aus Zurück in die Zukunft, wo er dieses Sportwettenbuch findet und im Prinzip weiß, was passiert. Und ich habe die ganze Zeit, stell mal vor, du könntest aber zurückreisen und würdest du so Amazon-Aktien, Apple und sowas. Ja. Aber ich meine, das ist dann auch auf der anderen Seite wieder monetär. Aber
ja. Ich glaube, wenn ich in, es gibt gerade so viele spannende so Green Tech Companies, ne? Mhm. Also die dann irgendwie so sagen, wir können eigentlich, wenn wir, also dieses ganze Lithium-Ionen Elektromobilitätsthema, dass wir eigentlich seltene Erden aus irgendwelchen Minen in Bolivien oder Wüsten in Bolivien holen müssen und die Wasserversorgung dann da irgendwie noch knapper wird, weil eh schon so wenig da ist und dann das Wasser gebraucht wird, um das abzubauen etc. etc. Jetzt gibt es irgendeine Firma aus den USA, die haben auch ein, ich glaube, ein Milliarden-Funding sogar gekriegt. Es gibt Gestein am Meeresboden, das quasi all das in einer noch viel höheren Konzentration hergibt als diese Erden, die dann irgendwo abgebaut werden gerade. Und dass man eigentlich nur, also die entwickeln jetzt eine Art Roboter, der saugen kann und dieses Gestein auflädt, um dann das ans Tageslicht zu fördern, um dann daraus was zu machen. Keine Ahnung, was das wiederum dann mit dem Ökosystem mehr macht. Ich finde, das ist dann wiederum...
Ja, genau, die Frage, ne?
Was passiert, wenn das nicht mehr da ist, so? Aber ich finde so diese... Also ich glaube, wenn ich noch in eine Firma investieren könnte, mit von mir unlimitierten finanziellen Mitteln ausgestattet werden zu können... dann wäre das irgendwas, was so in Richtung, wir müssen diese Welt retten, möglich macht. Weil das fände ich neben all dem Ganzen, was man da so macht, ist so ein ganz großes Thema für mich immer noch, wir gehen mit diesem Planeten um, als wenn es unendliche Ressourcen hat. Es sind endliche Ressourcen. Und da denke ich mir einfach so, wir haben noch eine Menge Hausaufgaben, Leute.
Wir haben eine Menge Hausaufgaben.
Wenn wir hier irgendwas draus machen wollen. Und da müssen wir mal gucken.
Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge, was du unterstützen würdest.
Ja, sofort. Also bei Green Tech geht mir das Herz auf.
Mir auch. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist doch Pilot geworden.
Oh ja,
gute Situation. Und auf 10.000 Metern über dem Boden entführen Außerirdische dein Flugzeug. Wer soll für dich die Lösegeldverhandlungen führen, damit du und deine Passagiere überleben? A.
Ach so.
Matthias Schweighöfer. Mhm. B. Paul Ripke oder C. Klaas Häufer Umlauf.
Das ist relativ leicht zu beantworten. Das ist Klaas, weil ich glaube, Klaas ist der größte politische Stratege in meinem Umfeld, den ich kenne. Und ich glaube, der wäre der Erste. Matthias würde die wahrscheinlich alle einfach nur volllabern.
Nee, Matthias würde viel zu spät kommen zu den Lösegeldverhandlungen.
Matthias würde A, zu spät kommen oder hätte es sogar vergessen, dass das der Tag ist. Dann würde er die erstmal mit Gags beballern, was vielleicht auch zielführend sein kann. Paul Ripke halte ich da auch für sehr fähig, aber im Zweifel würde der noch irgendwie vorher seine Klamotten andrehen. Und bei Klaas wüsste ich, dass er wahrscheinlich der Sache sich so strategisch gewachsen fühlt, dass er sie auseinandernehmen würde. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, Alf sollte meine Verhandlungen
führen. Alf? Ja. Auch gut.
Auch gut, weil ich ein Riesen-Alf
bin. Der ist erstmal die Katzen von... Ja. Das ist deine Lieblingsserie auf Alltime?
Ja. Alf habe ich gesehen, ist jetzt bei Amazon, gibt's Alf. Habe ich angefangen wieder zu gucken. Ich lieb's. Alf habe ich damals die erste Folge in der ARD, glaube ich, damals gesehen, 17.45 Uhr oder so kam die, mit dieser, wo das UFO da in der Garage landet. Das ist Kindheit pur.
Aber das ist geil, ne? Aber findest du, dass Alf gut gealtert ist?
Sehr so.
Ja?
Ja, sehr.
Also die Gags auch?
Ja, wirklich. Also Alf ist,
aber ich glaube sogar,
du kennst meinen Humoranspruch, der ist jetzt nicht sehr hoch.
Nein, aber meine ja auch nicht.
Ja, das stimmt.
Aber, also aber, da sind wir auf derselben Wellenlänge. Das aber ist ja
wir hätten viel Spaß, wenn wir Alf gucken.
Aber ich habe gelesen, kann das sein, dass der Vater der Familie ist, dass der jetzt vor ein paar Jahren der Schauspieler gestorben ist, glaube ich, ne?
Ja.
Wahnsinn, aber das ist, wann war das? Anfang der 80er Jahre?
Das war Anfang Mitte der 80er.
Oh, überleg mal, wie lange das her ist. Ja, das muss ich auch mal wieder, und dann vor allen Dingen Alf, aber auch ja, geil synchronisiert super. Damals.
Ja, von Pieper hieß er, wieder Martin Pieper.
Du bist ein Meisterdieb, hast gerade eine richtig krasse Nummer durchgezogen und kofferweise Diamanten geklaut. Kurz danach fliegst du allerdings auf. Wem würdest du das Diebesgut unterjubeln? Markus Kafka? Palina und Sabine oder Elias Mbarek?
Palina und Sabine, weil ich glaube, bei Palina würde es nicht auffallen, wenn sie noch ein paar mehr Klunker tragen würde.
Sehr schön. Sag mal, kurz zum Abschluss nochmal. Du hast ja auch jetzt den einen oder anderen Ausflug in die Synchronisation und auch vor die Kamera gemacht. Ist das was du dir vorstellen könntest, noch weiter aufzubauen? Oder war das einfach...
Ja, ich habe Versuch. Guck mal, jetzt setzt FOMO ein. Ich habe Angst, wenn ich jetzt sage, nein, dann kommt nichts mehr. Also Synchro finde ich unfassbar anstrengend.
Ja, finde ich auch.
Ist null meins. Finde ich beachtlich, dass das Menschen machen können und auch so gut machen können.
Aber du warst ja bei den Minions, bei Ich Unverbesserlich. Ja. Brad.
Bei Balthasar Brad, ja.
Balthasar Brad.
Ja, ich bin ein böser Junge. Fand ich super, weil ich die Minions-Filme auch liebe. Ne? Unfassbar gut. Und da irgendwie ein Teil von zu sein, das wollte ich mir selber erfüllen, den Traum. Und es war auch gut, aber ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich andere höre, denke ich mir, die sind viel, viel besser. Aber auch was Schauspiel angeht, ey, I don't know. Ich denke mir dann immer, kann ich das? Ich würde sagen,
ja,
nein.
Ich meine, Matthias, du bist mit Matthias befreundet.
Ja.
Ihr seid geschäftlich verbandelt, aber ich glaube nicht, dass Matthias sagt so, ich bin so ein Freund von Joko, ich hole den jetzt mal einen Film und du hast eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, ja.
Ja, aber hast du ja.
Ja, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwelche, also danach gab es nicht eine zweite, also es wurde mir nie eine weitere Rolle danach angeboten. Also, nee, aber unter uns, wenn das so outrageous gewesen wäre, was ich da gespielt hätte, hätte ja durchaus mal jemand nochmal an meine Tür klopfen können. Irgendwann wurde mir mein Sat.1 Filmfilm angeboten. Da habe ich gesagt, so vielen Dank, been there, done that. So, also nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, aber das muss jetzt auch
eine
nicht
eine romantische
sein.
Komödie.
Eine Rom-Com. Ja. Nee, ja.
Aber wem, was für eine Rolle würdest du denn gerne spielen?
Ich glaube, ich kann besser... Ich glaube, weil man, also ich bin besser in den ernsten Tönen als in den lustigen, glaube ich.
Ja, aber ist doch gut. Also ich glaube, du musst es ja wissen.
Nee, also mir wird's gleich,
also auf ein Drama.
Ja, nee, Ozark, ne? Jason Bateman und Ozark, okay. Das also mein
das Gott. Deutsche Ozark mit Joko Winterscheid.
Ja, wie auch immer, aber könnte ich wahrscheinlich nie, weil genau, glaube ich, dieses kleine Spiel, was Bateman da abliefert.
Aber du traust es dir, also, und das soll jetzt ja nicht arrogant klingen, aber du würdest es dir zutrauen, dich dieser Herausforderung zu stellen.
Ja, aber da wäre ich dann wieder auch in einem Fußballgleichnis. Franck Ribéry unter Pep Guardiola, ein Katastrophenfußballer, Franck Ribéry unter Jupp Heynckes die Saison seines Lebens gespielt. Und ich bräuchte quasi meinen Jupp Heynckes. Also ich bräuchte jemanden, der versteht, wie
du tickst.
Wie ich ticke und mich dann quasi dahin trete.
Ja, aber ich glaube, das ist ja die Aufgabe auch eines Regisseurs oder einer Regisseurin.
Ja, habe ich aber auch schon anders erlebt, dass man dann sagt, okay, komm hier, ne? Danke, haben wir, tschüss. Und dann denkst du dir so, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das gut war, aber wenn du happy bist, okay.
Ja, okay, aber ich glaube, dass ja immer das zusammen.
Matthias Schweighöfer zum Beispiel.
Hattest du dir gesagt?
Nein.
Mein Lieber, die letzte Frage.
Ja.
Welcher Filmtitel, also fiktional oder auch wirklich real, passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Denn er wusste nicht, was er tut.
Also ich glaube, dass du dein Licht unter Scheffel stellst, aber deswegen liebe ich dich ja auch so. Mein lieber Joko, das war ganz, ganz toll. Vielen Dank.
Ey, voll gerne. Und wie schön, dass wir es gemacht haben.
Ja, endlich.
Du hast 3-4 Mal gesagt, so, ey Joko, wirklich eine ganz easy und entspannt, wir müssen das nicht machen. Und ich habe gesagt, so, nee, voll gerne. Ich freue mich voll. Ich hatte viel mehr Angst, dass wir noch viel mehr über Filme sprechen.
Haben wir.
Ja, wir haben über Filme gesprochen, aber so natürlich.
Und über das Leben.
Und über das Leben. Aber es lebt natürlich auch davon, das finde ich ja dann auch mal spannend, wenn Leute so wie Schmidti in einer Tiefe von Filmen und auch in einem Wissen, nicht in einer Tiefe, sondern wirklich ein Filmwissen hat. Du hast es ja genauso. Dass man da irgendwie...
Aber der Punkt ist ja, es geht ja nicht darum, was du weißt, sondern es geht ja darum, wie du emotional mit einem Film verbandelt bist. Und du hast es ja eben gerade gesagt, immer mit Peaky Blinders, Adaptation, ja. Alf, der gibt's ja genügend. Bleib so toll, wie du bist, mein
same,
Lieber.
Same. Vielen Dank.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.